herzlich willkommen beim einzig, beim wahren, beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 237. Mein Name ist René und außerdem heute mit dabei der Basti.
Ich muss heute ein bisschen länger laufen lassen, aus aktuellem Anlass.
Großartig. Und heute dabei der Herr Dennis.
Ja, servus, hallo.
So, bevor wir zu den wichtigen Dingen kommen, was ich immer wieder vergesse, euch zu fragen, was seid ihr eigentlich für ein Level bei Pokémon Go?
Ich hab's gar nicht installiert.
Der Offline-Typ wieder.
So ist es ja. Dennis 1.0.
Und du, Basti?
Ja, ich bin auch nur so ein Hobbyspieler. Ich bin, glaube ich, auf Level 11. Ich habe nur so ein...
Und du?
50 Punkte fettsackt.
Level 22.
Aha.
So. Na gut.
Ja, das ist, wenn man viel mit dem Hund draußen ist, dann lohnt sich das. Dann kann man das doch ganz gut nebenbei machen. Gut, dann lasst uns über weniger erfolgreiche Dinge spielen. Die Eintracht spielte am vergangenen Wochenende in Darmstadt. Hatte 78% Ballbesitz, dreimal so viel Pässe, jede Menge Torchancen und hat nachher trotzdem 1-0 verloren. Ich war mehr als gefrustet.
Das kann ich verstehen. Ich konnte es nur in der Zusammenfassung schauen, leider. Aber was man da gesehen hat, war auch recht dominant und teilweise natürlich dann sehr unverständlich, dass das Ergebnis am Ende rauskam. Aber so ist es halt. Und da müssen wir auf jeden Fall heute, denke ich, noch einige Minuten drüber reden. Basti, wie hast du es denn verfolgen können?
Ich habe es im Stadion verfolgen müssen.
Dürfen.
Das ist
ja, müssen.
Die noch schlimmere Variante dann.
Aber ich muss ganz kurz unterbrechen. Kannst du kurz diesen Skype-Anruf tätigen, der uns vielleicht bessere Laune machen würde?
Oh, ein Skype-Anruf, der bessere Laune tätigen wird? Natürlich. Bleiben Sie jetzt spannend dran, wie ich versuche...
Soll ich so eine Fahrstuhlmusik machen währenddessen?
Moment. Wir können... ich versuche, einen Skype-Anruf zu tätigen.
Sehr gut.
Hallo?
Ah!
Oh, hallo!
Wir begrüßen unseren Special Guest, den einzig wahren Fußballkenner der Rocket Beans. Guten Abend, Etienne.
Hallo, sind wir schon drauf?
Wir sind schon drauf.
Ja, wir sind natürlich schon drauf. Ja.
08000, du bist drauf.
Könnt ihr mich cool hören? Ich habe gerade mal hier so provisorisch alles eingerichtet. Ist das einigermaßen?
Nee. Das ist wunderbar, ist das hervorragend. Vielen Dank, dass du dir spontan die Zeit nimmst, um mit uns über dieses wunderbare, dieses grandiose, aufreizende 90-Minuten-Spiel gegen den SV Darmstadt 98 zu reden.
Ach, ich hatte so gehofft, ihr habt es schon abgehandelt.
Nee, wir wollten gerade anfangen.
Ja, schön wieder dabei zu sein nach langer Zeit. Ich freue mich, euch wieder zu hören.
Ja, wir auch.
Gleichfalls, ja.
Die Umstände könnten besser sein.
Das stimmt.
Ja. Wir hatten eigentlich alles in der Hand. Wir hatten fast 80% Ballbesitz. Wir haben Torchancen gehabt. Und wir sind am Ende wieder dran gescheitert, dass wir aus den Chancen zu wenig gemacht haben, was ja unser klassisches Problem ist. Und dass Darmstadt sich auf eine sehr konsequente Art einfach geweigert hat, am Spiel daran teilzunehmen und uns hat rennen lassen bei einer bulligen Hitze.
Mhm. Ich habe es ja auch gestern schon bei Bundesliga gesagt. Was ich daran so faszinierend finde, ist, dass wir kommen ja da quasi als Fastabsteiger, als jemand, der als eine Mannschaft die letzte Saison Relegation gespielt hat zu Darmstadt. Also wenn man so gegen, wir spielen so gegen die Bayern und dann ist das, finde ich, auch irgendwo nachvollziehbar. Aber wenn die Eintracht kommt, und du so spielst wie Darmstadt, dann frage ich mich ganz ehrlich, ohne uns jetzt kleiner machen zu wollen als nötig, aber wir gelten ja jetzt auch nun auch in dieser Saison nicht zu den Top-Favoriten in der Liga. Also dann frage ich mich wirklich, gegen welche Mannschaft willst du denn noch überhaupt anders spielen? Aber wahrscheinlich wollen sie das auch gar nicht. Also ich glaube, wenn man so spielt, wie Darmstadt gegen uns gespielt hat, dann ich glaube, dann wird man auch gegen andere Vereine keine andere Herangehensweise sehen. Also versucht Darmstadt, so wie ich das verstanden habe, auf gut Deutsch 34 Unentschieden oder jetzt noch 33 Unentschieden zu erringen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Es wie habt ihr das
so
verstanden?
Es macht so ein bisschen den Eindruck. Also nach dem ersten Spiel hatte ich ja eher so das Gefühl, und das war ja das, was wir letzte Woche im Podcast auch mit den beiden Kollegen von Hoch und Weit besprochen hatten. Der Meier versucht jetzt mit Darmstadt eben Abstand von diesem Hoch- und Weit-Prinzip oder von diesem mit dem am Spiel nicht Teil-Prinzip zu nehmen und versucht eher so ein bisschen auf die spielerische Schiene zu gehen und über Konter zu kommen, wo ich jetzt nicht der Meinung gewesen wäre, dass das jetzt eine Stärke von Darmstadt ist. Aber nach dem jetzigen Spiel glaube ich auch, dass deren Taktik wieder ist, naja, wir versuchen uns auf konsequent wenig Ballbesitz irgendwie zu einigen, lassen den Gegner irgendwie anlaufen und versuchen es mit Standardsituationen. Ich meine, das hat Meier ja, ich glaube, was hat das nicht mit Düsseldorf auch ähnlich gemacht und hat dann mit jeder Menge Unentschieden und ein paar glücklichen Siegen durch Standardsituationen dann nachher da irgendwie den Aufstieg gemacht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das die Taktik ist, aber was ich halt viel erschreckender fand, war, dass wir halt da irgendwie kein Mittel dagegen gefunden haben. Ich meine, wir haben doch mittlerweile Spieler dazu bekommen, die spielerische Klasse haben. Ein Ragota, ein Gacinovic zeigt immer wieder, dass er das kann. Wir haben diese ganzen jungen Wilden, die halt auch schnell sind, was glaube ich, der Ralf Gunisch bei eurer Folge da gestern auch gesagt hat, die du halt eben auch brauchst, wenn du mal irgendwie einen Konter setzen willst. Ja, also wir haben doch eigentlich an der Stelle viel getan und trotzdem schaffen wir es nicht aus, ich glaube, 15 Torschüssen, die wir gemacht haben, auch nur ein Ding mal irgendwie da über die Linie zu kriegen und kriegen am Ende dieses blöde Flankenschuss Ungeheuer, was auch immer das war, da rein.
Ja, also ich meine, das Gegentor, das also klar war das mega dumm, aber ich hätte mich, glaube ich, auch bei einem Unentschieden fast genauso geärgert, weil, wie du schon richtig sagst, also wenn man so ein Spiel nicht für sich entscheiden kann, welche Spiele sollen es denn dann bitte sein? Und aber was du sagst, ist auch nur so ein, also ich habe das Gefühl, es ist so eine Theorie, die aber erst noch bewiesen werden muss, weil Gacinovic, ja, einer der wenigen, erinnert mich aber dann auch oft so an den an Inui, der, von dem man das auch immer mal gesehen hat, dass er mal wenigstens ein oder zwei stehen lässt, aber dann letztendlich was bei rumgekommen ist, war dann auch nicht immer genial. Wobei bei Gacinovic sehe ich da schon noch ein bisschen mehr Potenzial. Bei Ergota, da bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Da gab es auch durchaus die Möglichkeit, nochmal abzulegen. Der will halt auch Tore schießen, der will sich halt auch beweisen. Ob der so gut mit Alex Meier harmoniert,
Gesundheit, ja.
Da weiß ich nicht, das muss man erst noch sehen. Er hat eigentlich eine ganz feine Technik, also auch wie er das da im Strafraum gemacht hat, den Ball dann nochmal zur Seite zu schieben und so. Da hätten andere vielleicht auch direkt draufgerotzt, sage ich mal, und er hat dann noch schon mit Köpfchen gespielt. Aber so ansonsten finde ich uns eigentlich nicht besonders schnell und mutig. Also wenn Husti war eigentlich der Einzige, der mal versucht hat, mit Tempo auf die Abwehrkette zuzurennen, und ansonsten war das einfach nur ein elendes, handballmäßiges Rumgeschiebe. Auch von den Außenverteidigern müsste mal mehr kommen, die müssen auch mal bis zur Grundlinie runtergehen. Von den Flügelstürmern, die sind fast alle immer ins Zentrum gezogen, also sowohl ein Gacinovic als auch, ja, wer hat eigentlich rechts gespielt? Husti, die sind alle immer irgendwie in der Mitte gelandet, aber da ist keiner mal irgendwie von außen gekommen. Du hast da mit Meier und Ergota zwei absolute Riesen, aber da waren ja kaum, also sowieso keine brauchbaren Flanken, aber da waren auch sowieso kaum Flanken. Und irgendwie, also rein vom, also das war so unkreativ, da war einfach überhaupt kein Impuls. Da ist aber auch keiner mal losgestartet oder so. Und wenn einer mal am Ball war und da war irgendwie eine Lücke, dann guckt er immer erst 10 Sekunden lang, bis die Lücke nicht mehr da ist. Das spricht halt auch einfach dafür, dass die alle irgendwie auch immer noch nicht oder trotzdem kein Selbstbewusstsein haben. Und ja, also ich fand, das war wirklich spielerisch ein Armutszeugnis, muss man einfach sagen.
Ich glaube, das ist auch so mit eins unserer Probleme, dass wir es an vielen Stellen versuchen, zu sehr auf Nummer sicher zu machen, als halt einfach zu sagen, naja, dann haue ich halt 5-mal das Ding irgendwie drauf. Ist vielleicht nicht Nummer sicher, aber damit habe ich vielleicht auch die Chance, den Torwart vom Gegner da mal irgendwie unter Druck zu setzen. Und wie du schon sagst, wir versuchen es lieber noch 2-mal irgendwie hinten rum. Dann sind halt die Lücken auch schon wieder dicht, wenn du dem Gegner die Zeit gibst. Und wenn du einen Gegner hast wie Darmstadt, der sowieso eigentlich ganz gut ist, was das Defensivspiel angeht, ja, dann hast du erst recht Probleme, ja.
Etienne hat da was sehr Gutes angesprochen gehabt, und zwar mit dem Ballbesitz. Wir hatten zwar 78% Ballbesitz, aber wirklich gefährliche Torraumszenen. Klar, 14 Torschüsse. Ergebnisse hatten wir. Aber gerade auch das, und Etienne, da stimme ich dir voll und ganz zu, es kam einfach, das Spielfeld wurde überhaupt nicht ausgenutzt. Die Außen waren diese Außenseite, die wirklich mal zur Grundlinie hätten laufen müssen, das ist wirklich, ich kann mich jetzt zumindest, ich konnte es ja leider nur in der Zusammenfassung gucken, aber da wurde überhaupt keine Szene von sowas gezeigt, sondern es waren immer nur Bälle, die im Endeffekt, ja, es wurde dann nochmal probiert, nochmal zu spielen und nochmal zu spielen und alles viel zu eng, überhaupt nicht das Spielfeld breit gemacht, verstehe ich auch leider nicht. Klar, wir haben jetzt natürlich dann auch das Pech gehabt mit dem frühen Ausfall von Varela und dann wieder ja, zu alten grauenhaften Tugenden zurückgekommen. Wenn wir da die Außen dann angucken, da ist halt einfach meiner Meinung nach das Potenzial ja sowieso teilweise dann doch sehr beschränkt. Muss man halt gucken, aber es ist schade, dass im Endeffekt der Trainer da nicht noch mehr Einfluss genommen hat bis jetzt, diese Situation, gerade die wir aus der letzten Saison ja schon kennen, wo wir immer gesagt haben, verdammt, warum laufen die denn nicht mal bis zur Grundlinie? Da hat Gasinovic ja das in der letzten Saison dann ein paar Mal noch gut gemacht in den letzten Spielen, aber das hat schon wieder komplett gefehlt, verstehe ich leider nicht, bin ich voll auf deiner Seite, ist wirklich schade und dementsprechend aber auch die Torraumszenen, die dann sich entwickelt haben, wenn es natürlich, da steht ja auch jetzt nicht der Super Null, das war in der Bundesliga spielen sie ja auch die Darmstädter, dementsprechend auch der Torwart ist jetzt keine Mega-Null und so weiter. Also die Schüsschen müssen schon ein bisschen gezielter, ein bisschen mehr Wucht und so weiter haben. Kann man jetzt nicht erwarten, dass wir sind jetzt durchgelaufen, wir machen jetzt auf jeden Fall, jeder Ball ist ein Tor. Aber es kam auch definitiv viel, viel, viel zu wenig Druck über viel, viel, viel zu wenig wirklich Durchsetzungsszenen über außen. Bin ich auch voll und ganz dafür, dass wir das versuchen noch zu ändern.
Und ich meine, man sieht ja, wenn man sich ein Bayern-Spiel anguckt, weil es spielt ja fast jede Mannschaft so gegen die Bayern. Und da finde ich, kann man eigentlich ganz gut sehen, wie es dann auch im Prinzip richtig gemacht wird. Nämlich, dass du einfach mal mit Tempo auf die Abwehrreihe zugehst und damit natürlich dann auch ein oder zwei Gegenspieler bindest oder sogar noch mehr. Und dadurch eben dann Räume entstehen für andere Mitspieler. Und das hat mir halt total gefehlt, sondern das war im Prinzip Standfußball. Jeder hatte seine Position wie so ein Halbkreis um den Strafraum und dann wurde immer von links nach rechts, von links nach rechts. Und wenn ein bisschen gepresst wurde, wurde wieder nach hinten und dann das gleiche Spiel von vorne. Aber so kannst du natürlich einen Abwehrriegel nicht durchbrechen. Und da hätte vielleicht auch nochmal von der Bank ein Impuls kommen können. Also ich sag nur Marco Fabian, ich weiß jetzt nicht genau, was ihm vorgeworfen wird, vermutlich die Arbeit gegen den Ball oder so, aber das sind dann so Spiele, wo du auch mal jemanden reinbringen musst, der ein bisschen für ein kreatives Moment sorgen kann, der auch mal von Weitem abzieht oder so. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, dass man dann irgendwie den Danny Blum einwechselt, der dann irgendwie auch im Zentrum auch noch spielt, das habe ich irgendwie, weiß ich nicht, also und Seferovic in der 87. Minute, also ja, keine Ahnung.
Nee, also die Wechsel haben für mich da jetzt auch an der Stelle ein bisschen wenig Sinn gemacht und ich finde es halt auch quasi erschreckend, dass man dann, wenn man von Geschwindigkeit in der Mannschaft spricht, dann sofort Huschti anführen muss, der für mich ja ein absolutes Ausgeburt an Geschwindigkeit ist, ja. Also er hat Erfahrung, aber der ist bei weitem nicht der Schnellste.
Ja. Ja, aber er traut sich mal wenigstens was. Also ja, das Huschti, der ist wenigstens, der sieht, okay, der Abwehrspieler lässt mir da einen kleinen Tunnel, dann versuche ich da durchzugehen. Ich bin wahrscheinlich nicht schnell genug, werde wahrscheinlich gefoult oder so, dann mache ich wenigstens einen Strafraum. Ja. Aber von anderen geht das ja überhaupt gar nicht erst aus. Auf der anderen Seite, wer soll es auch machen? Meier und Ergota stehen da vorne und verhungern mehr oder weniger. Gacinovic versucht es ja eigentlich auch. Ja, aber ich glaube, da muss auch mehr von den Verteidigern kommen, also in dem Fall von Chandler und Oczipka. Und dass die beiden da ihre Probleme haben, ist jetzt leider ja auch keine neue Erkenntnis.
Aber es fängt ja eigentlich auch an, du sagst richtig, klar, die Außenverteidiger müssten das machen, aber auch im defensiven Mittelfeld fehlt uns halt immer noch die Geschwindigkeit. Klar, das ist Mascarell, die Pässe sind nicht schlecht und so weiter und den will ich auch jetzt gar nicht zu sehr runterreden. Hasebe, das haben wir letzte Saison schon gesehen, das ist solide teilweise. Teilweise denkt man auch, oh je, was spielt der denn da? Aber dass da wirklich mal Tempo ist, dass die wirklich im Endeffekt da schon Spieler auf sich ziehen, dann noch einen schlauen Pass spielen, das hast du gar nicht. Das ist schade, das ist wirklich schade. Das fehlt auch und dann sicherlich kommen wir da auch noch mal kurz drauf zurück, aber das ist wirklich was, wo du sagst, verdammt, Leute, ihr habt jetzt die Transferperiode ist fertig, auf dem freien Markt ist eigentlich auch nichts oder sowieso nichts Bezahlbares dann mehr, aber da noch mal hätte ich mir schon gewünscht, dass noch mal was nachgelegt wird, dass du noch eine Option hast. Die haben wir jetzt ja leider nicht mehr. Wir können froh sein, dass im Endeffekt die zwei Spieler fit sind, aber das, was sie bringen, ist meiner Meinung nach gerade in so Spielen, wo du merkst, oh, wenn da nochmal Tempo kommt, ziehst du nochmal zwei Spieler raus, hast nochmal ein bisschen mehr Platz, kommt halt leider gar nicht und dementsprechend wird es natürlich für die vorne auch immer schwerer.
Ja, du hast halt auch total ähnliche Spielertypen irgendwie. Also ein Ergota und ein Meier sind irgendwie sehr ähnlich. Dann hast du mit Hasebe, Mascarell und Huschti, finde ich auch relativ ähnliche Typen irgendwie. Also als Huschti die Sechs gespielt hat, ist das jetzt, das war auch ein sicherer
Fällt
Passgeber.
Fällt nicht auf, ja.
Ein kluger Passgeber. Also da war ja nicht die Pass- oder Sicherheit oder so das Problem. Jetzt hast du Mascarell, der auch eher über das Passspiel kommt, aber nicht unbedingt über seine Dynamik. Also es wird ja immer von dem ominösen Rode-Ersatz gesprochen, der seit Jahren gesucht wird. Und da wurde irgendwie auch nie was Gleichbares gefunden. Also einer, der wirklich auch mal den Ball nimmt und nach vorne geht und dann auch nur entweder durch einen Foul gestoppt wird oder, wie gesagt, eben auch Männer bindet und dadurch Freiräume schafft. Es dann aber auch schafft, den Ball abzulegen, ja, weil sonst bringt es natürlich auch nichts. Also da ist in der Kaderplanung, ja gut, da wurde ja auch schon genügend drüber geredet. Ich kann jetzt auch den Shani Tarashai auch noch überhaupt nicht einschätzen. Aber
glaube ich allen irgendwie so.
Ich meine, mit Aigner hast du natürlich jemanden verloren auf rechts. Also es ist schon komisch, wenn ich mal so jetzt Revue passieren lasse. Mit Inouye und Aigner hatten wir einst echt zwei, zumindest Bundesliga-Durchschnitt gute Außenspieler, die Tempo aufnehmen können, die auch mal einen Abwehrspieler an einem guten Tag in Verlegenheit bringen können. Die haben wir beide abgegeben für ein Abel und ein Ei. Und seitdem sehe ich nicht, dass wir uns auf diesen Positionen massiv verbessert haben. Auch wenn ich natürlich Gasinovic jetzt nicht ein gewisses Talent absprechen will. Aber der braucht auch, wenn er jetzt zwei, drei schlechtere Spiele macht, dann kann das auch wieder so eine Cutlet-Schwenin-Nummer werden. Also, ja.
Ja, und wir haben jetzt als Ergebnis von dem Spiel natürlich auch wieder das Problem, dass uns jetzt einer von den Stützen gerade in der Abwehr wieder fehlt. Varela verletzt, OP fällt 3 bis 4 Monate aus. Da wird es jetzt langsam halt da hinten auch wieder so ein bisschen dünn, ne?
Ja, das ist quasi die Hinrunde, ne?
Das ist die komplette Hinrunde. Wenn du sagst, der fällt jetzt 3 bis 4 Monate aus, jetzt kannst du davon ausgehen, der geht nochmal ein bisschen Reha und muss wieder auf Kondition kommen. Also das sind eigentlich eher realistisch 5 oder sogar 6. Also den wirst du in der Hinrunde nicht mehr sehen. Das ist auch schwierig, ja?
Und ein Chandler scheint ja auch vor einem Rehgesel noch die Nase vorne zu haben, was ich nicht verstehen kann. Aber das ist auch was wir ja schon öfter angesprochen hatten, dass einfach da natürlich die rechte Position, ich muss sagen, Rechtsaußenposition, es mangelt uns ja zum Glück nicht komplett an Rechtsaußenspielern. Also mit Varela hätten wir ja wirklich Varela, Chandler und Rehgesel, die alle drei zumindest die Position einigermaßen spielen können. Varela ist natürlich für mich auch die absolute Nummer 1. Jetzt muss man halt gucken. Ich würde mich freuen, wenn Rehgesel nochmal die Chance bekommen würde, gerade um, wieder das, was Etienne am Anfang angesprochen hat, dieses Tempo über außen mal zur Grundlinie und so weiter, traue ich leider einem Chandler nicht so wirklich zu, das umzusetzen. Da bin ich bei Rehgesel doch um einiges optimistischer, oder? Wie seht ihr das?
Ja, ich bin ganz froh, dass ich mich jetzt erstmal länger nicht zu dem Spiel äußern muss und dass ihr das übernommen habt. Vielen Dank dafür. Weil ich sehe es ähnlich wie ihr. Will aber es eigentlich nicht so sehen, weil im Endeffekt muss man sich dabei trotzdem sagen, es war jetzt ein Spiel. Was Etienne eingangs gesagt hat, habe ich auch so gesehen, dass Darmstadt verständlicherweise, weil bei denen ist ja auch noch ganz viel chaotisch gewesen, dass die gesagt haben, ey Leute, wir müssen uns jetzt hier mit allem an hinten reinstellen. Und dass die Eintracht da noch keine Mittelfeld hat, mich gar nicht so krass gewundert. Also diese Mannschaft wirkt, die wirkt nicht eingespielt, die wirkt wie diese, eigentlich ist genau die Mannschaft, die man so erwartet hat, die für Überraschungen sorgen kann gegen Schalke, weil die an gewissen Stellen schon gut zusammenpasst oder beziehungsweise Einzelkönner da sind, wo ich das Gefühl habe, ja, da geht was, die aber irgendwie auf Distanz scheinbar, ich weiß es nicht, ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, der scheinbar tatsächlich aber auch jetzt schon seit Jahren irgendwie so eine grundlegende Qualität fehlt, was ihr gesagt habt. Es gibt seit Jahren hier Stellen, die nicht richtig besetzt sind und dann hilft es auch nicht. Es hilft vielleicht manchmal, du hast manchmal einen, der dann über irgendeine Einzelleistung bringen kann. Aber so, ich bin ziemlich ernüchtert wieder, was da normal ist für einen Eintracht-Fan. Also nach Schalke habe ich gedacht, geil, was geht denn ab und hier und wenn wir jetzt noch einen Darmstadt gewinnen, dann haben wir 6 Punkte und dann hast du gegen Leverkusen auch noch nicht verloren. Das war ja mein Fehler. Also das ist ja, dass ich jetzt enttäuscht bin, ist ja mein Fehler, weil wir sind letztes Jahr fast abgestiegen und dass wir jetzt mit der Transfer Politik, die wir im Sommer betrieben haben, wo wir Geld einnehmen mussten, nicht krass besser machen, hätte man vielleicht wissen müssen. Und jetzt bin ich so ein bisschen, ich habe irgendwie das Gefühl, scheiße, das wird gerade echt alles ein bisschen chaotisch. Ich weiß nicht, heute habe ich gelesen, Felipe Santana ist jetzt im Gespräch und das hat es für mich am besten zusammengehört. Du fährst nach Darmstadt, du kassierst in der letzten Minute das Gegentor. Der Varela verletzt sich 3-4 Monate und dann ist 2 Tage später Felipe Santana im Gespräch. Und so habe ich mir die Eintracht unter Bobic eigentlich vorgestellt. Also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt hier alles so gut ist gerade, weil wir vor dem Schalke-Spiel gesagt haben, es könnte viel Brodelmasse, nenne ich es jetzt mal, geben. Viele verschiedene Stellen, wo es brodeln kann. Und ich habe das Gefühl, das könnte schnell rauskommen, ehrlich gesagt. Und diese Frage, die wir im Sommer mal elementar gestellt haben, ob Kovac derjenige ist, der ein krasses Spielsystem implementieren kann, die ist ja auch noch offen. Ihn würde ich jetzt noch gar nicht kritisieren, weil er macht für mich trotzdem immer noch den besonderen Eindruck und ist auch derjenige von diesem Führungstrio, was mir am meisten Zuversicht gibt, immer weiterhin. Nur, ja, wir müssen es einsehen, das war wieder die alte Eintracht, das ist wieder alles beim Alten. Also es ist alles beim Alten, ich bin jetzt gegen Leverkusen und wissen nicht, was passiert und da ist noch einiges Chaos und dass wir mit einem Kader in die Saison gehen, wo dann irgendwie nach Transferschluss gesagt wird, der ist unausgewogen zusammengestellt, daran gewöhnt man sich auch schon wieder fast. Also das ist, fühlt sich genauso an wie letztes Jahr.
Ich weiß gar nicht, ob der jetzt wirklich so unausgewogen zusammengestellt
ist. Ja, aber ihr habt ja schon einige Sachen genannt mit der Schnelligkeit, das wurde ja nicht krass behoben im Mittelfeld und da wurde gar keiner gehoben. Die Innenverteidigung ist auch ein bisschen, ja, brüchig zusammengestellt, in dem Sinne, dass man sagt, der eine kam verletzt, der eine kam ziemlich kurzfristig und wir haben nur die eine Säule mit Abraham. Und die Sache ist, ja, jetzt haben wir ja gesehen, was passiert. Du hast das zweite Spiel, du hast eine Verletzung und dann spielst du mit Chandler in der Innenverteidigung, beziehungsweise dann geht Chandler, dann vorher war Innenverteidiger der rechts raus, also dieses Chaos da hinten, da muss man realistisch sein, das ist... ich weiß nicht, das ist alles andere als stabil. Also die Eintracht, ich bleib dabei, dass die Eintracht auch tatsächlich von Platz 6 bis 16 alles erreichen kann. Aber um Platz 6 zu erreichen, da muss alles optimal laufen. Du hast gesehen, was passiert, wenn es nicht so ist. Das ist ganz, ganz wackelig, dieses Gebilde. Und davor habe ich so ein bisschen Angst. Weil das macht vielleicht Bock, auf diesem dünnen Eis zu laufen, wenn es nicht bricht. Aber ich habe das Gefühl, oh je, das könnte leicht brechen. Also das ist so... Du hast einen Chandler, der irgendwie eine wichtige Position nimmt und alleine das reicht mir schon, um Angst zu haben.
Ja. Ja gut, zumal Chandler ist ja jetzt quasi dann wahrscheinlich gesetzter Rechtsverteidiger, ist aber auch unser Backup für die Innenverteidigung.
Wer hätte das gedacht? Hätte ich mir jetzt vor einem halben Jahr gesagt, hätte ich gesagt, das ist ein Witz.
Das ist eigentlich so eine typische Armin Fee-Nummer, oder? So, ich habe hier meine 12 Spieler. Und ja, aber der Moment, der ist doch Stürmer, ja, egal, aber ich nehme immer die gleichen. Also spiele halt heute mal Linksverteidiger oder was auch immer.
Ja, das wirkte so. Na gut, aber ihr müsst, ja, ich weiß auch nicht, was mich auch irritiert hat, war jetzt, was ich heute gelesen habe, diese Debatte von wegen, dass die Eintracht sich wundert, warum immer so viele Leute krank sind. So, also das wirkte auch wieder so unbeholfen, typische Eintracht so. Weil es ja tatsächlich so ist, du hast immer irgendwas, ich weiß nicht, woran es liegt, ich kann es gar nicht sagen, aber du hast jetzt Hector, der fällt jetzt mit zwei Spiele gesperrt gewesen, Vallejo ist auch irgendwie merkwürdig verletzt, also der war ja, der ist angeschlagen, den haben wir dann aber nur als Vorsichtsmaßnahme geschont, dann ist er jetzt wieder krank, dann ist der krank, der hat eine Angina, der hat hier eine Mandelentzündung, der eine hat das, die Hälfte nimmt Antibiotika, das hatten wir auch schon mal, also erinnert euch an dieses Antibiotika-Ding, wo dann der Fee gesagt hat, er muss ihn trotzdem spielen lassen, weil er Antibiotika nimmt. Ich weiß nicht, was die Eintracht macht. Also keine Ahnung. Das ist schon in der Häufung merkwürdig und trägt natürlich dann dazu bei, dass das alles ein bisschen chaotischer wird. Aber nichtsdestotrotz will ich jetzt trotzdem sagen, es war jetzt ein Spiel. Und dass die Eintracht keine tiefstehende Mannschaft zerspielen kann, habe ich mir fast sogar gedacht. Ich hätte nur nicht gedacht, dass Darmstadt das so zu Hause so
konsequent durchzieht, gerade
so
nach dem Spiel gegen Köln.
Ja. Ja, dass die zu Hause auch die Zuschauer mit ins... Ich hätte gedacht, die wollen halt... also ein Heimspiel gegen die Eintracht, da kannst du ja Stimmung reinbringen. Wollten sie ja gar nicht. Wollten es zerstören. Haben die geschafft. Aber nichtsdestotrotz muss man ja auch sagen, Darmstadt trotzdem Suff gab. Also das war sehr träge von der Eintracht und sehr inspirationslos, aber trotzdem hätte die Eintracht das Spiel auch gewinnen können. Und dann Würde ich trotzdem sagen, wir haben 6 Punkte aus 2 Spielen, da wäre ich, glaube ich, zufriedener. Also von daher, ich probiere alles, was ihr richtig gesagt habt, als ich euch lange zugehört habe, zu ignorieren trotzdem noch, ehrlich gesagt. Weil ich hoffe, dass sich das irgendwie noch in Wohlgefallen auflöst und berufe mich auf meinen Hashtag X.
die Hashtag-Schmiede Basti Red.
Keine Ahnung, ich weiß nicht, aber ich spare mir mein Pulver für meine Grundsatzdebatten und Rants, die spare ich mir noch, weil jetzt ist mir noch zu früh. Jetzt bin ich noch, ein naives Kind gerade.
Dann lass, liebes naives Kind, dann lass uns doch das Thema Darmstadt abhaken, weil ich glaube, viel mehr positive oder negative Dinge können wir da jetzt nicht mehr rausziehen, aber was sagt denn dann Hashtag X zu dem kommenden?
Also wenn wir Darmstadt, bevor wir Darmstadt abhaken, will ich nochmal anmerken, dass er kurz vor Schluss da...
Ach stimmt, die Fan-Thematik, ja, da wäre ich
fast eine Rakete auf mich geflogen.
Jetzt mal, wie war das denn aus Sicht aus dem Blog? Ich bin ja danach auf Twitter so ein bisschen abgewatscht worden, weil ich mich über Deppen aufgeregt habe. Ich habe es sehr neutral formuliert und habe gesagt, dass die Deppen auf den Zuschauerrängen mir gewaltig auf den Nerv gehen und habe dann gleich wieder Prügel beziehen müssen, so nach dem Motto, aber die Eintracht-Fans haben doch gar nichts gemacht. Wo ich dann nur geantwortet habe, ja, aber ich habe auch nichts von Eintracht-Fans geschrieben, sondern von Deppen im Allgemeinen.
Siehst du mal, die Leute denken schon, wenn man Deppen schreibt, das automatisch
Eintracht-Fans. Genau, was ich auch schon wieder sehr bezeichnend fand. Wie war das denn so im Stadion, wenn man dann da live drin stand und das Zeug geflogen kam?
Ja, es war ein bisschen, ja, wie man sich das vorstellt, es war nicht so angenehm. Ich hätte jetzt keine Todesangst, ich will es jetzt ja auch nicht übertreiben und jetzt erzählen, wenn ich schon mal ein Kind habe, da gehe ich mit dem nie mehr ins Stadion. Also so will ich jetzt ja auch nicht reden. Was ich anmerken kann, ist allgemein ums Spiel rum, dass es sehr entspannt war. Also die haben das tatsächlich, muss man mal lobend erwähnen, die Polizei hat gut gelernt aus dem letzten Jahr. Wir kamen da an, sind am Bahnhof dann direkt zum eigenen Ausgang geleitet worden, wo auf dem Weg war alles entspannt. Da war noch ein Rewe, da konntest du noch zum Rewe schnell reingehen, wurde es mit dem Shuttlebus direkt abgeholt. Wurde es mit Polizeieskorte durch den Wald gefahren ans Stadion, kam es direkt am Gästeblock raus. War, also da, wo ich mir gedacht habe, ja Leute, was war letztes Jahr, was, also, weißt du, also, das war echt easygoing geregelt und im Stadion war es auch ganz gut eigentlich, war jetzt keine feindselige Stimmung. Ja, und das mit den Raketen ist so ein bisschen, glaube ich, ich glaube, das ist untergegangen, weil die Leute sauer waren wegen dem. Einer ist, glaube ich, sogar auch vorm Spiel schon geflogen, aber da war ich noch gar nicht da. Kam erst ziemlich pünktlich und nee, aber und das ist so ein bisschen in diesem Ärgeruntergang. Du hast dann in diesem Block waren die Leute, das war diese typische Stimmung. Oh Gott, das war wie, ich kann es jetzt das letzte, was mir einfällt, ist nach Bremen, als ich in Bremen war. Da ist auch keiner auf die Idee gekommen, aggressiv zu werden, weil alle gar keinen Bock mehr hatten. Weil du hast es ja, du gehst jedes Mal wieder zur Eintracht und die Eintracht, die bietet dir auch immer wieder diese Dinge an. Also die machen es ja immer mit dir. Du bist dann da und hoffst und tust und singst und keine Ahnung und denkst, und kassieren die in der letzten Minute in Darmstadt Tor oder wie damals in Bremen. Du hast immer dieses, geh mir doch nicht auf den Sack. So, also, und so fährst du mit dem Gefühl fährst du noch und willst dann einfach nur nach Hause und so. So würde ich zusammenfassen. Ich fand es friedlich, bis auf diese 2, aber ich finde, das muss man auch anmerken, dass das nicht in Ordnung war, weil wir ja auch bei Magdeburg auch ausführlich drüber gesprochen haben. Da kann man, finde ich, jetzt auch mal ausführlich drüber sprechen, dass das alles andere als schlau war, da wieder also zu denken, okay, die anderen Fans, ich habe auf Magdeburg geschossen, da schießen wir jetzt 2 auf die und dann schießen wir jetzt wieder 2 auf die und die schießen, am besten schießt gar keiner mehr mit irgendeinem Scheißdreck. Also es geht mir auf den Sack. Was soll das? Das ist jetzt der neue Trend. Wenn das der neue Trend ist, dann haben wir echt ein Problem.
Ich habe auch den Grund nicht ganz verstanden. Also warum denn an der Stelle, wenn du 1-0 führst, also...
Weil die vielleicht gedacht haben, dass es in dem Tumult dann untergeht und keiner mehr darauf achtet, wer es geschossen
hat. Man muss halt auch dazu sagen, es waren halt auch nur 2 und die haben sie ja, so wie ich das zumindest aus der Presse entnehmen konnte, auch identifiziert. Die kriegen jetzt auch hoffentlich ordentlich da mal einen vor den Latz geknallt in Form von irgendwelchen Geldstrafen und Stadionverboten. Und es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie 20.000 irgendwie randalierend aufgezogen sind, sondern 2 von eben 18.000, die da im Stadion waren oder irgendwas. Eben. Das ist ja nicht mal im 0, irgendwas Prozentbereich. Ja?
Das ist ja alles, ja. Naja.
Und dafür muss man, denke ich, aber auch auf der anderen Seite lobend hervorheben, dass auch gerade nach den ganzen Geschichten, die da in Magdeburg passiert sind, ja gerade von Eintracht-Seiten, wo man sich ja gedacht hätte, dass da doch auch so ein bisschen Feuer ist, das doch alles sehr harmonisch und gesittet abgelaufen ist. Ich glaube, das Einzige, was dabei passiert ist, ist, dass die Leute sich haufenweise Sonnenbrände geholt haben, weil sie die ganze Zeit oben ohne da im Block standen.
Ja, es war sehr, sehr heiß. Es war schon echt unangenehm. Ja, aber ihr merkt es schon, ich habe eigentlich gar keinen Bock darüber zu sprechen. Ne? Ich bin nicht gut drauf. Die Eintracht hat mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
vielleicht erheitert es dich dann jetzt, auch wenn wir über Leverkusen sprechen, weil das wird doch bestimmt ein freudiges Ereignis werden.
Ja, es wird zumindest ein hoffentlich besseres Spiel, selbst wenn nur eine Mannschaft spielt, aber ich habe ja immer so ein bisschen die Hoffnung, dass die Eintracht, und das würde mich nicht wundern, jetzt gegen Leverkusen wieder ein geiles Spiel macht. Ich weiß wirklich nicht, ob ich mich dann drüber freuen soll oder ob das eine Form von Psychoterror ist. Wenn die konsequent einfach Kacke wären, ja, dann könnte man sich auch einfacher damit abfinden und sagen, es ist einfach ein Drecksteam, es ist eine Drecksmannschaft und kann nichts. Aber eine Mannschaft, die immer so Cockteasing macht, die einmal zeigt, ey, guck mal, wir können ja was. Jeder Spieler hat immer mal so Momente, wo du sagst, er kann ja was, der ist ja nicht komplett Schrott. Mal ist es der Chandler, der einen guten Tag hat, mal der Gacinovic, mal der Huschti, mal der Hasebe. Aber ja, keine Ahnung. Und dann kommt aber wieder so ein Komplettausfall und du denkst dir einfach nur, was ist das für eine Mannschaft? Was ist das? Mal so, mal so. Und ich glaube, das ist auch das, was einen so schlaucht einfach. Was einem wirklich irgendwann auch den Spaß am Fußball nimmt, weil man denkt so, ach komm, hört mir auf, ich habe keinen Bock mehr. Es ist doch eh alles egal. Ihr macht, was ihr wollt, dann mache ich auch, was ich will.
Ohne dir da jetzt Angst machen zu wollen, aber wenn ich mir den Spielplan angucke, dann könnte das sogar hinkommen. Dann hast du gegen Leverkusen ein absolutes Topspiel, dann kommt als nächstes Ingolstadt, dann gehst du dann wieder mit Pauken und Trompeten unter, dann kommst du auf den aktuellen ersten Bayern-Verfolger Hertha BSC, ja, dann legst du wieder ein Topspiel hin, dann kommt Freiburg, da kriegst du wieder die Hucke voll, dann kommen wieder die Bayern. Also das könnte durchaus hinkommen, dass wir da so auf und nieder immer wieder die nächsten Wochen haben. Aber dann brauchen wir viel Alkohol, um das überstehen zu können.
Ja, aber ich glaube, das halt, der Etienne hat es ja angedeutet, irgendwann denkt man, ey, lass mich doch in Ruhe. Also du hast ja dann irgendwie dieses, das ist echt so von wegen, ey, dann lass mich lieber ganz in Ruhe. So. Also bevor du mir die ganze Zeit irgendwie mich wieder aufraffst und denkst, oh geil, und dann bam, wenn das so mit dieser Regelmäßigkeit passiert, dann ist das echt anstrengend. Und ich habe gedacht, die letzte Saison war anstrengend. Wenn der Tien jetzt so ein Dings an den Himmel zeichnet, dann ich kann auch nicht mehr. Ich weiß es nicht. Dann wäre es mir echt lieber, wenn die Eintracht scheiße wäre. Aber ist ja nicht. Das ist ja das Problem. Die haben ja dann immer wieder irgendwelche Dinger drin. Und wie der Tien sagt, wahrscheinlich gewinnen die gegen Leverkusen und verlieren in Ingolstadt. So wird es sein.
Ja, man muss mal gucken, wie Leverkusen auftritt. Die werden natürlich wahrscheinlich Vollgas geben, werden voll offensiv spielen.
Aber da haben wir ja wieder Platz. Das kommt uns
wieder zugute. Ja.
Du hast ja ein ganz anderes Spiel wieder. Du hast ja dieses Spiel, dass die Eintracht ist dann Darmstadt wieder. Also das wechselt dann wieder. Und das ist, glaube ich, für die Eintracht leichter. Weil ich glaube, Kovac hat sein System irgendwie so ausgerichtet. Das hast du ja in Darmstadt gesehen, dass er selber nicht erwartet hätte, dass Darmstadt so viel Angst vor der Eintracht hat und denkt, hä? Ich glaube, Kovac hat schon gedacht, dass irgendwie 70% der Spiele so sind, dass die Eintracht nicht unbedingt in der Lage, in der Position ist zu sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal hier was anbieten, sondern dass wir ähnlich wie Augsburg werden. Das war ja so das, was wir gedacht haben, dass die Eintracht jetzt kein Feuerwerk abreißen wird, aber dann wie Augsburg wird.
Ja. Ich glaube auch, dass das System von Kovac eher darauf ausgelegt ist, dass wir jemanden brauchen, der für uns das Spiel macht und wir halt einfach die Lücken, die dann da sind, gekonnt und kämpferisch irgendwie ausnutzen können. Und gerade da sehe ich halt eben bei beschriebenen kommenden Spielen so ein bisschen die Schwierigkeit, weil ich glaube, Ingolstadt wird das Spiel nicht unbedingt machen. Hertha und Leverkusen werden das eher versuchen, da könnten wir dann eher irgendwie Chancen haben. Bei Leverkusen mache ich mir vielleicht eher so ein bisschen Sorge vor der individuellen Klasse der Spieler auf Leverkusener Seite. Die können halt schon ein bisschen mehr als wir mit unserer jungen Mannschaft. Ich meine,
obwohl die sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert haben. Also gerade letzten Spieltag gegen HSV war das, glaube ich, ohne diesen Pojan Palo oder wie der heißt, der hat ja, glaube ich, dann noch drei Dinger gemacht, war da auch nicht viel zu sehen. Also ich muss wirklich sagen, da brauchen wir wirklich jetzt auch, die Mannschaft hat sich auch definitiv noch nicht so gefunden, wie dich, glaube ich, die Verantwortlichen das da vorstellen. Und das ist vielleicht auch wieder unsere Chance, dass wir im Endeffekt, wenn wir eine gute Mannschaftsleistung zeigen und ihr habt schon recht, vielleicht ist dann die Motivation wieder da, vielleicht hat man gedacht, ach Darmstadt, Larifari, spielen wir halt hier ein bisschen Schrott zusammen, da waren wir noch überrascht, was, wir sollen das Spiel machen, das können wir doch gar nicht. Vielleicht liegt uns das besser, wirklich. Also ich bin auch guter Dinge, dass das Spiel auf jeden Fall einen ganz anderen Verlauf nehmen wird als jetzt bei Darmstadt.
Ja, aber es fasst ganz gut zusammen, wie durcheinander alle Eintracht-Fans, glaube ich, sind. Weil, du überleg mal, also wir gewinnen gegen Schalke, nachdem jeder gesagt hat, oh Gott, die Eintracht steigt als Erste ab, gewinnen gegen Schalke, verlieren in Darmstadt und gehen jetzt ins Spiel gegen Leverkusen und rechnen uns Chancen aus. Das ist echt geisteskrank, alles langsam.
Ja, aber das ist echt, du welcome bist ja, to Eintracht.
Aber du hockst ja dann, irgendwann hockst du ja psychedelisch zu Hause und denkst, wir spielen gegen Bayern, wir gewinnen gegen Bayern, wir verlieren Ingolstadt, wir verlieren. Also du rast ja irgendwann aus, du weißt ja irgendwann gar nicht mehr, wo die Reise bei der Eintracht hingehen soll. Was aber blöd ist, ich würde jetzt gerne mal wissen, was los ist. So, was habt ihr denn vor jetzt? Sag's mir halt. Wir haben schon oft drüber gesprochen. Von wegen, ja, eine Mannschaft, wo wir sagen, die muss sich entwickeln, da würden wir solche Sachen wie in Darmstadt verzeihen. Ja, wer steht da in Darmstadt auf dem Platz? Das sind alles Spieler, die ausgeliehen wurden, die eigentlich schon sofort weiterhelfen sollten hier. Und der eine verletzt sich dann, der andere ist da und dann ist Chandler. Das ist alles, ich habe jetzt schon wieder vom geistigen Auge so ein Chaos-Kram, den wir aber schon immer haben. Das sind so alle so Sachen, mir blitzen dann irgendwelche Bilder von Ricardo Clark in den Kopf und der spielt dann plötzlich in Hamburg Innenverteidiger und ja, der verliert da und steigt ab unter Skibbe und das kann doch nicht sein. Das ist, was ist denn mit dem Team Kovac Spirit passiert? Also wo ist der denn hin? Freddy Bobic hat es ja sogar fast nicht geschafft, irgendwie mal das alles zu durchbrechen und jetzt schafft die Eintracht die Mannschaft wieder selber. Boah, ich weiß nicht, also ich kann es mir sogar jetzt vorstellen, dass die Eintracht gegen Leverkusen gewinnt, wie ihr das jetzt so ja, erzählt habt, weil die haben sich echt noch nicht so krass gefunden, wie die denken, glaube ich. Ja, du kannst ja fast mit Schalke vergleichen und dann gewinnt die Eintracht plötzlich wieder glücklich 1-0 und dann kannst du, aber dann setze ich mein ganzes Geld auf Ingolstadt dann am Spiel danach.
dein ganzes Geld?
Nicht viel.
Das wird eine berauschende Party. Eintracht-Podcast Herbstfest incoming.
Ach Mann, ist ja alles billig. Wie steht es überhaupt bei der Champions League?
Ich weiß nicht, Manchester Gladbach ist ja abgesagt worden wegen Regen.
Wegen Regen?
Ja, doch, stand vorhin, ich hatte vor der Sendung kurz im Kicker geguckt, das haben sie abgesagt wegen Dauerregen, wegen Unwetter.
Krass.
Die Bayern führen 1-0. Barcelona führt schon 2-0.
Ja, Fußball ist so spannend geworden. Ich kann es kaum mehr aushalten.
Ey, aber das wird ja immer schlimmer jetzt mit dieser neuen Regelung da, wo die Reichen noch reicher werden. Ich weiß echt nicht. Also manchmal frage ich mich echt, das ist so schade, weil ich habe einen kleinen Sohn und ich habe halt echt noch Yeboah und Beinkicken sehen und irgendwie, das war ein anderes Feeling damals und ich weiß gar nicht, ich wohne jetzt leider auch in Hamburg, das ist eh schon schwer genug, ihm da die Eintracht-DNA einzubläuen. Zum Glück gibt es hier auch keinen geilen Verein in Hamburg, aber es ist zumindest schwer, wenn ich ihm dann Spiele zeige oder so und er sieht mich wirklich die ganze Zeit nur fluchen und schimpfend und weiß ich nicht. Und ihm dann zu sagen, ja, aber du musst auch die Eintracht lieben, weil es einfach geil ist. Und dann, also das kommt irgendwann auf mich zu, wenn sie nicht irgendwann jetzt in den nächsten paar Jahren mal langsam einen Gang zulegen. Und es nervt mich. Der Verein nervt mich. Also ich habe wirklich, mittlerweile ist aus einer Liebe wirklich eine Hassliebe geworden. Ich kann es echt nicht anders sagen. Ich empfinde auch teilweise wirklich unnormal viel Wut in mir. Und ich glaube, ganz viel dieser Wut ist gemünzt immer in Hoffnung, dass man immer denkt, okay, jetzt haben wir diese Phase, aber wenn diese Phase erstmal überwunden ist, dann wird die nächste kommen und die wird auf jeden Fall gut. Und so hangelt man sich von Saison zu Saison und zu Saison und zu Saison. Und
ja, aber die Phase kommt ja nicht.
Genau, und dann denkst du dir so, fuck, das ist jetzt aber schon 4 Jahre her, dass irgendwie mal eine geile Hinrunde gespielt wurde. Und es ist einfach, ja, und dann die ganze Entwicklung drumherum, dass jeder andere Verein irgendwie es schafft, Spieler zu verpflichten, von denen man sagt, ja, den hätte ich bei uns auch gern gesehen, den kenne ich, den finde ich gut, der würde passen bei uns, aber jeder andere Scheißverein, selbst wenn die 3-4 Jahre nach dir aufgestiegen sind, zieht an dir vorbei, holt sich irgendwie das nächste große Talent. Danke. Gut, Leipzig lasse ich jetzt mal, ist ein Sonderfall, ja, aber auch so Vereine wie Hertha oder Köln oder Augsburg, die Transfers machen, wo ich sage, ja, ey, warum denn nicht den? Und das ist irgendwie so. Ja, dann kommt in der nächsten Saison kommt wieder der Hübner und verkauft wieder 20 Spieler, kauft wieder 20 Spieler, von denen ist dann vielleicht einer ganz okay oder so. Keine Ahnung, mir fehlt da irgendwie mittlerweile echt. Also ich finde, der Tiefpunkt war eigentlich, ich will jetzt auch nicht alte Kamellen aufschütten, aber der Tiefpunkt war wirklich diese ganze Schaf-Episode und was sich daraus dann alles entwickelt hat. Also erst dieser neunte Platz, dann der Abgang, dann die Rückkehraktion von Fee und alles, das, was alles damit zusammengespielt hat. Ich meine, es ist auch jedes Mal ein anderer Trainer, jedes Mal eine andere Philosophie, jedes Mal will der einen anderen Satz an Spielern, dann kommt auch noch ein neuer Sportvorstand, der will wieder irgendwelche anderen Sachen, entlässt das halbe Trainerteam, entlässt den Fitnesstrainer. Also da ist ja auch immer, irgendwo ist immer ein Umbruch bei der Eintracht, aber da ist nie mal ein Fundament, das gelegt wird und dann kommt ja das nächste Ding und das nächste Ding und der nächste Stein und so wird langsam ein Haus gebaut, ja.
Ja, das, ja, wir haben das ja schon irgendwann, wir haben es genannt, schimmelige Tapete. Wo ja. Du. Ja, die Eintracht ist echt, ist, ich glaube, ich weiß nicht, die Eintracht ist irgendwie eine fleischgewordene Übergangssaison. Also die Eintracht ist eine Übergangssaison. Immer, wie du es gesagt hast, du denkst immer, dass du in irgendeiner Saison denkst, du, okay, wir müssen XY aushalten, um Z zu erreichen. Aber wir haben überhaupt gar kein Z, glaube ich. Es gibt, glaube ich, kein Z bei der Eintracht. Es gibt bei der Eintracht nur dieses Ding, okay, du probierst im Sommer irgendwas zu machen, merkst dann kurz nach der Transferperiode, da haben wir ein bisschen was vergessen. Das können wir im Winter machen, um es im Winter komplett wieder noch falscherer zu machen, um dann im Frühling den Trainer zu entlassen, um dann zu denken, okay, dann lass uns erstmal bis zum Sommer wiederkommen. So kann man, glaube ich, die Eintracht zusammenfassen. Also es ist dieses, die leben in 3-Monats-Zyklen immer, ob es Trainer oder Transfers sind oder sonst irgendwas. Und auch was ist drumherum. Und der Etienne hat genau das angesprochen, was ich auch irgendwie jetzt in den letzten Monaten, Jahren latent immer im Kopf habe. Dieses Leute, die später dazu kamen, aber es trotzdem besser machen und die Eintracht dann so tut, als könnte man sich mit diesen Vereinen nicht messen. Das kann ich nicht verstehen einfach. Mhm. Dieses, ich kann es nicht verstehen, dass jetzt in der Presse steht bei der Eintracht, ja, die Eintracht zahlt so Gehälter wie ein normaler Zweitligist. Das kann sein, da muss aber doch jemand mal fragen, woher kommt das? Oder wie, was ist jetzt los? Aber wenn man jetzt mal, dass du siehst ja, als Eintracht-Fan ist es, glaube ich, was einen am Leben hält, ist, dass du probierst, immer die Gegenwart zu sehen und zu sagen, okay, so, da ist jetzt, da Freddy Bobic habe ich jetzt ertragen, der macht halt irgendwelche Sachen, dann kommt der Spieler, der ist ja vielleicht ganz gut und dann gewinnst du ein Spiel so und hast so eine Gegenwartszufriedenheit, die ganz kurz da ist. Aber wenn der Etienne jetzt quasi, was er jetzt eben aufgemacht hat, dieses, wenn man einen weiten Bogen mal echt spannt, wie die letzten Jahre waren, da ist echt fast alles schiefgelaufen, ehrlich gesagt, wenn man das so grob zusammenfasst. Also du hast echt, also immer ein neuer Trainer, dann kam der zurück, dann kam Schaf, Bruchhagen hat sich mit dem gestritten, der wollte am Anfang Hübner nicht haben. Es ist ja, dieser ganze Apparat Eintracht, der ist irgendwie so am Arsch irgendwie, habe ich das Gefühl.
Ja. Es ist einfach auch ein super unseriös geführter Laden, der zwar in einzelnen Positionen sitzt mal immer wieder irgendwie ein Fachmann, habe ich das Gefühl. Das ist wie so ein, ich stelle mir das vor, wie so ein Krankenhaus, was so verschiedene Abteilungen hat. Und in manchen ist so einer, der hat vielleicht ganz gut, das ist ein ganz guter Arzt. Ja, das ist
ein ganz guter Arzt, ja.
Ah, ja, genau. Aber ansonsten gibt es aber auch 3 Ärzte, bei denen ständig die Patienten verrecken. Aber die sind schon so lange in dem Krankenhaus und die haben einfach.
Die haben da so viel zu sagen, ja.
Genau, und die entscheiden selber, welche Ärzte eingestellt werden. Also, es ist einfach so ein Verein, der schon über Jahrzehnte, es ist auch so mit so Personalien wie Peter Fischer oder so verbunden, auch ein Stäubing. Stäubing, es sind alles so Leute, wenn man die sich mal anguckt, jetzt mal so ganz objektiv gesehen, dann sind es für mich keine sympathischen Fußballfachmänner, sondern das sind alles irgendwelche reichen Lebemänner, die keine Ahnung, was, wo in Thailand oder wo auch immer die Kohle auf die Sau hauen. Aber das sind keine so, ich weiß nicht, so wenn, bei, ich will jetzt nicht, auch nicht andere Vereine loben, aber wenn ich jetzt so einen Watzke sehe oder einen Zorc oder so, ja, da sehe ich irgendwie so ehrgeizige, kluge Männer, die im Hintergrund von Borussia Dortmund die Fäden ziehen. Alles, was die sagen, sind nicht irgendwie populistische Scheiße, sondern hat Hand und Fuß und man denkt sich so, ja, das ist ein Typ, der hat was erreicht, der hat als Fußballer was erreicht, der ist ein respektvoller Typ und so Persönlichkeiten fehlen mir irgendwie. Okay, Kovac will ich da jetzt mal ganz bewusst ausklammern, aber so, ich meine jetzt so gerade in den Führungsetagen, ja, wir haben so viele Lappen, sage ich jetzt einfach mal, ja, so wirklich so Sunnyboy-Typen, wo ich mich frage, also vor denen habe ich auch irgendwie gar keinen Respekt, so jetzt mal so rein von außen gesprochen. Und das zieht sich bei der Eintracht irgendwie wie so ein, du hast immer irgendwie so Dampfplauderer, ja, immer irgendwelche Leute, die dir einen auf Dicken machen. Und dann hast du einen Fee, ja, weiß ich nicht, ein Skibbe und ein Daum und ein Peter Fischer und ein Stäubing und ja, ich weiß nicht, ihr wisst, was ich meine. Das sind alles irgendwie so mir fehlt da wirklich so ein Elite-Team an Fachkompetenz, an Intelligenz auch, an Besonnenheit, an Bescheidenheit und all diese Tugenden fehlen mir bei der Eintracht.
Ja, und auch, du hast ja auch das Gefühl, das ist auch alles so, wie du es gesagt hast, mit den Ärzten, die lassen einen Patienten sterben, aber dann, ja, weiß ich nicht, kaufen sich 1000 Rechtsanwälte, um das irgendwie wieder vertuschen zu lassen. Dann wird vielleicht sogar ein neuer Arzt, der damit gar nichts zu tun hat, geopfert, nur damit irgendwie, dass er jemanden hat, den man jetzt in die Schuhe schieben kann. Dann wird hier an der Stelle was gemacht, da kommt der wieder neu. Ich habe das Gefühl, viele machen sich bei der Eintracht auch, mein Eindruck, ich kann es leider nicht beweisen, aber die machen sich auch einen Lenz bei der Eintracht, glaube ich. Mhm. Also es kommen viele Leute hin, wie du es, weil ich gerade an Skipper habe ich dieses Bild im Kopf. Der kommt hin und dann kommt er mal zu spät zum Training. Und Fußball ist, glaube ich, auch so ein Betrieb, wo es ganz schnell geht, dass du irgendwie mal ja so ein bisschen laissez-faire da mitmachst.
Also,
du kommst dann dahin und wenn alle dann bequem werden, dann wird jeder irgendwie bequem und weil es ja auch anstrengender ist, zu sagen, okay, lass uns jetzt echt mal das von unten irgendwie eine Basis bauen, sondern beim Fußball hast du ja das Glück, eigentlich ist der Fußball geil für die Einzelperson. Du kommst ja dahin und kannst manchmal deinen eigenen Erfolg gar nicht begründen, weil du vielleicht an gewissen Stellen Glück hast. Du holst dann die drei richtigen Spieler und bist Horst Held zum Beispiel und hast eine geile Jugend, holst 3, 4 richtige Spieler, bist am richtigen Ort und wirst plötzlich deutscher Meister. Ja, so, und so kannst du dein ganzes Leben finanzieren. Du kannst dich immer darauf dann ausruhen. Auch wenn du danach Everton, Marika und Jens Lehmann holst, ist egal. Oder auch wenn du Boateng nach Schalke, ist völlig Wurst. Du hast dann das, und bei der Eintracht sehe ich das ähnlich. Da sind Leute, die sind halt schon immer da und ich will gar nicht genau wissen, was da im Hintergrund immer alles passiert, aber man kriegt ja immer mal wieder hier was mit, auf allen Ebenen, nicht nur fußballerisch. Oder welcher Transfer dann wie verhindert wurde. Bruchhang hat dann auch immer viel mit seiner Politik im Hintergrund, glaube ich, auch die richtige Sachen gemacht, aber auch viele Sachen vielleicht in die richtige Richtung auch verhindert. Das ist, glaube ich, wirklich so.
Und es sind halt super viele Machtspiele scheinbar auch.
Genau.
Also Positionskämpfe und Behauptungskämpfe. Genau. Und man hat nicht das Gefühl, dass die Eintracht und der Fußball im Vordergrund steht, sondern erstmal will jeder seine Position und seinen Platz sichern und danach kommt erstmal alles andere. Und also ich traue irgendwie, das ist das Problem, ich traue irgendwie dieser gesamten Vereinsführung nicht und das ist eigentlich das, womit ich eigentlich am größten Problem hätte. Wenn es mal schlecht läuft oder so, ist es vollkommen in Ordnung, aber ich möchte einfach mal verstehen. Ich möchte mal all diese, also wenn ich höre, ich habe das noch nicht gelesen, aber dass die Eintracht Gehälter wie in der zweiten Liga zahlt, dann möchte ich das einfach, ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich weiß noch, unter Armin Fee hieß es höchster Etat der Vereinsgeschichte. Okay, ja, jetzt haben wir vielleicht eine schlechte Saison gespielt, aber das kann trotzdem nicht sein, dass wir nicht gehaltstechnisch mit Vereinen wie, weiß ich nicht, Augsburg oder so mithalten können. Wo geht denn die ganze Kohle hin? Was ist denn da los? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also, ich verstehe das nicht. Wir geben ja auch dauernd teure Spieler ab. Also, ich raff's nicht.
Das ist aber, glaube ich, genau das. Man versteht die Eintracht nicht. Und das ist genau das. Es wird dir auch immer was anderes erzählt. Wie du es gesagt hast, Fee sagt, wir haben jetzt hier 5 Millionen mehr Etat. Plötzlich zahlen wir nur noch Zweitliga-Gehälter. Dann kommt es raus mit diesen Vermarkterverträgen, dass wir 60% von den ganzen Marketing-Erlösen abgeben müssen. Dann kommt es, dann wird immer über die Stadionmiete diskutiert, dies, das. Aber die Eintracht hat ja trotzdem auch viele Zuschauer und so. Also die Eintracht ist ja trotzdem, wie du sagst, kein Verein, wo alles am Arsch ist. Also wir sind ja kein... Wir sind ja trotzdem nicht Eintracht Braunschweig. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Eintracht ist trotzdem Eintracht Braunschweig. So, wir sind jetzt in der Bundesliga, dann steigen wir wieder ab und dann steigen wir wieder auf und dann gucken wir mal, wie wir uns etablieren können. Aber du hast auch echt Leute, die hier immer am Kleinreden sind und dann meckern, die jammern, die Eintracht-Verantwortlichen habe ich manchmal das Gefühl, tun in der Öffentlichkeit so, als hätten die irgendwie so einen Job in so einem Kriegsgebiet übernommen. Für den die Leute, die nicht machen müssen, dankbar sein sollen. So von mir, seid froh, dass ihr das nicht machen müsst. Wir machen das, auch wenn es ganz schwierig ist und darauf weisen wir auch ganz oft hin. So von wegen, Leute, das ist hier echt ein ganz schlimmer Job. Obwohl es doch eigentlich bestimmt ein geiler Job ist. Da musst du doch Bock drauf haben. Und nicht die ganze Zeit da hadern. Ja, und die Saison, die wird bestimmt so schlimm und das wird alles so dramatisch. Die lullen sich da, glaube ich, dann gegenseitig ein. Nur, um dann, wenn ein bisschen Erfolg da ist, sich feiern zu lassen. Und zu sagen, ja, seht ihr mal hier, wir haben jetzt hier, anstatt mal zu sagen, ey, das ist jetzt mal hier ein Projekt, über das über 5 Jahre angelegt ist. Das kann ja von mir aus auch scheitern, aber dann plan's halt wenigstens mal. Ja,
vor allen Dingen sag's halt auch, also ich meine, es ist zwar schön, wenn du sowas vielleicht irgendwie dir überlegst, aber wenn du halt mit den Leuten da draußen auch nicht sprichst, dann kannst du halt auch nicht erwarten, dass die Leute das verstehen.
Ja, und dann heißt es wieder, das Umfeld ist so unruhig. Sind wir vielleicht auch. Wir sind so nach Schalke, habe ich gesagt, oh, die Eintracht kommt vielleicht in den Europapokal. Und jetzt haben wir schon einmal in Darmstadt unglücklich verloren. Und jetzt führen wir wieder Grundsatzdiskussion. Aber da braucht die Eintracht sich auch nicht wundern. Wenn ich selber schon geistkrank werde, wenn die auch so geistkrank sind, was wollen die jetzt von mir? Also wenn ich mit denen zu tun habe, dann stecken die mich an. Und das ist dann dieses Auf und Ab. Und ja, das ist, spiegelt sich ja dann in den Sachen, die ich hier sage oder die wir jetzt hier alle sagen, wieder.
Ja.
Weil du dies einfach nicht greifen kannst. Wir könnten ja hier sitzen, ich weiß nicht, wir könnten ja hier sitzen und sagen, okay Leute, wisst ihr noch, als wir uns letztes Jahr mit Etienne unterhalten haben, da wurde das angestoßen und das trägt jetzt Früchte. Ja, gar nicht. Ich glaube, wir kriegen alle nicht mehr zusammen, über was wir uns letztes Mal aufgeregt haben, als der Etienne bei uns war. Ich glaube, es war Marco Russ oder so. Oh, weil er irgendeine Scheiße erzählt hat von wegen, ja, wir wollten unbedingt den Trainer behalten.
Ja,
war's. Das ist schon wieder so fern. Und hat gar keine Bewandtnis in der aktuellen Lage, weil schon wieder 300 Millionen neue Baustellen inzwischen da sind. Und du siehst echt kein Ende. Die Eintracht ist ein Laden, wo du sagst, boah Leute, wollt ihr nicht mal ein halbes Jahr zumachen? Renoviert das Ding und macht dann wieder auf. Leider kann man das in der Bundesliga nicht. Also und das ist ja in unserer Zweitligasaison auch nicht passiert. In der Zweitligasaison wurde ja so viel Geld rausgeblasen, dass man sagt, man muss wieder aufsteigen. Und das wurde ja, man darf es auch nicht vergessen, mit Leuten wie Rob Friend und Idrissou und alles wurde auf Biegen und Brechen gemacht. Das ist ja auch nicht so, dass du gesagt hast, du baust dir da in der zweiten Liga eine Perspektivmannschaft auf. Und dann kam trotzdem wieder das zum Tragen, dass die Eintracht dann irgendwie in den Europapokal gespült wurde, weil die ein gutes halbes Jahr unter Fee gespielt hat.
Ja, aber auch da haben wir da nichts draus gemacht. Also wenn du wenigstens daraus dann irgendwie versucht hättest, langfristige Lehren zu ziehen, aber...
Nee, da haben wir genau, da haben wir Barnetta ausging. Das war, also wenn ich im Nachhinein überlege, was wir aus der Europapokalsaison gezogen haben, war das zu sagen, okay, wenn wir jetzt nicht mehr im Europacup, ist leihen wir Barnetta aus. Das war das Einzige. So, da war nicht so, ja, von wegen, wir machen jetzt das und Alfa Romeo.
Das war, glaube ich, auch der Knackpunkt. Also das ist so der Breaking Point, wo sich dann auch zeigt, die Qualität der Eintracht in höheren Ebenen. Also wenn man sich jetzt mal so zum Beispiel Gladbach als Beispiel nimmt, die ja auch quasi kurz vorm Abgrund standen und sich jetzt zu einer Champions-League-Mannschaft gemausert haben. Und da sieht man eben, durch ein paar kluge Personalentscheidungen kannst du halt den Dampfer auf Kurs bringen oder eben auf ewig irgendwie zum Schlauchboot machen. Und die Eintracht hat halt eigentlich eine Tradition, möchte ich fast schon sagen, von schlechten Scouting und Transfers. Und es wird zwar immer wieder gesagt, ja, jetzt haben wir den Legien, jetzt haben wir den, wie heißt der, Mago hier?
Ben Manga.
Ben Manga, es heißt immer irgendwie, sie haben sich jetzt wieder verstärkt mit irgendwelchen anderen Typen. Da frage ich mich dann auch immer, warum kommen die zur Eintracht, wenn die so geil sind, wo sie im Prinzip überhaupt keine Möglichkeiten haben, irgendwie ihre geilen Ideen umzusetzen. Aber okay, ist ein anderes Thema. Am Ende des Tages hat die Eintracht so viel Geld ausgegeben für Spieler, die es letztendlich nicht geschafft haben und die es auch nirgendwo anders dann mehr geschafft haben. Also das, wo du dann auch siehst, also selbst ein Katlic ist jetzt wieder in Prag gelandet, ja. Der Einzige, der es wirklich geschafft hat, ist Kayo. Kayo geht ab. Ja. Zwar in der Schweiz, aber der geht ab. Ja, der geht wenigstens ab. Der geht Ich wusste es immer, 5 Spiele am Stück. 5 Spiele am Stück
hätte man machen müssen, die Brasilianer.
Aber wenigstens hat der irgendwo eine Liga gefunden, wo er abgeht. Alle anderen, google mal Korkmaz. Ja? Keine Ahnung, exakt, genau mein Punkt. Und das meine ich ja. Also das ist einfach, die Eintracht hat nie irgendwie es geschafft, mal das, was eigentlich fast jeder Verein schafft. Ja, selbst in Augsburg mit dem Baba zum Beispiel. Ja? Jeder Verein schafft es irgendwie, Spieler zu verpflichten, aber dann auch gewinnbringend zu verkaufen. Und die Eintracht kriegt es nicht gebacken. Sebastian Rode, ich weiß, das wird immer meiner Meinung nach ein bisschen falsch dargestellt, weil natürlich haben irgendwann ihm die Bayern schöne Augen gemacht und hat er gesagt, nee, ich habe hier schon unter der Hand meinen Vertrag, ich weiß, was ich da kriege, ich verlängere hier nicht. Aber du musst einfach bei solchen Spielern musst du den Vertrag verlängern, wenn du sein Talent erkennst. Und zwar nicht dann, wenn die ganze Welt das Talent erkennt, ja. Und das ist so ein bisschen das Problem, was die Eintracht hat. Wenn der kam ja für 300.000 Euro oder was weiß ich, hat er verdient, als er aus Offenbach kam. Und du hast nach einem halben Jahr gesehen, der ist besser als alle anderen auf dieser Position. Da musst du hingehen und sagen, hier, pass mal auf, Bub, der Vertrag, den wir dir gegeben haben, der rührte noch daher, dass wir keinen blassen Schimmer haben, ob du es jemals schaffen wirst. Jetzt haben wir gesehen, du bist ein Guter, du wirst es schaffen, deshalb hier, neuer Vertrag, kriegst ein gutes Gehalt dafür, so und so und so und so. Du musst also auch schnell sein bei solchen Sachen und nicht erst warten, bis jetzt Gazinovic, weiß ich nicht, 5 Tore hintereinander schießt und dann kommt wieder der nächste Verein und sagt, hier, übrigens, und dann ist wieder zu spät, ja, sondern du musst natürlich dann auch, es ist ja immer leichter zu sagen im Nachhinein, ne? Das weiß ich auch, aber ich würde mir einfach wünschen, dass die Eintracht mal irgendwie einfach mal was richtig macht, einfach mal wirklich mal, wo man sagt, ja, das haben die richtig gut gemacht, das war richtig smart von der Eintracht, das liest man nie, wann liest man denn mal sowas? Wann liest man denn mal wirklich eine Schlagzeile, wo die Leute sagen, ah, Respekt Eintracht, wow, das hatten wir mal gar nicht auf dem Schirm.
Hast du völlig recht. Das Problem ist auch, man denkt ja immer, ah, die sind alle dabei, die sind im Training dabei, die kennen die Mannschaft und gucken. Trotzdem, klar, das erklärt auch manchmal sicherlich, warum Spieler nicht spielen. Position, hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen, rechter Außenverteidiger, warum spielt Rehgesel nicht? Ja? Bei den Spielen, in denen er eingesetzt war, war er meiner Meinung nach immer viel besser als Chandler, scheint aber anscheinend im Training oder sonst irgendwas scheint es Defizite zu geben, wo der Trainer keine Lust hat, das dann im Spiel umzusetzen und dann ist das okay. Jetzt aber genau dasselbe ist, normalerweise müsste man denken, die müssten doch viel näher dran sein, die Spieler sehen, die Spieler bewerten können, die müssten die meisten Informationen haben und es ist wirklich so, dass teilweise du merkst, ah, okay, jetzt baggert vielleicht mal irgendeiner an irgendeinem Spieler, aber das ist dann schon so attraktiv, dass der Spieler schon sagt, ja, das mache ich und dann hat die Eintracht schon keine Chance mehr, im Endeffekt vorab was zu machen. Warum das so ist, ist eine sehr gute Frage, warum diese Asymmetrie an Informationen nicht mal gut genutzt wird, sondern immer nur schlecht, dass man denkt, warum spielen die Spieler wieder nicht? Keine Ahnung, ist interessant und wäre sicherlich auch ein Punkt für, ich weiß nicht, wer dann genau dafür zuständig ist, sowas zu entscheiden und sowas zu entdecken, ob das dann ein Hübner ist oder ein Bobic oder ein Kovac. Aber es ist schade, dass das wirklich bisher so überhaupt noch nicht funktioniert hat.
Ja, ich weiß auch gar nicht. Es ist alles so, alles, was ich so ein bisschen irgendwie weggedrängt habe, kommt jetzt auch wieder hoch nach diesem Darmstadt-Spiel und nachdem der Etienne auch ein paar richtige Sachen hier gesagt hat, die ich eigentlich verdrängen wollte. Aber wenn du es überlegst, was er bei Stolbe gesagt hat, ist mir auch gerade mal wieder in den Kopf gekommen. Das ist dann der war fällig, der war wahrscheinlich noch, der hat noch einen Kater gehabt vom Vortag auf seiner Pressekonferenz, der so schwer geatmet, da wieder da gesessen hat, was er da erzählt hat. Und ich kann mir bildlich vorstellen, wie Freddy Bobic den vollgelabert hat, wie er das im Sport 1 auch immer macht. Und so halt, ja, so, du kannst ja gute Sachen sagen, aber im Endeffekt gar nicht dann die umsetzen, weil ich glaube, Stolbing ist ganz leicht voll zu labern, was Fußball betrifft. Und das hat Bobic, das traue ich ihm zu, dass er es gut gemacht hat. Ich habe halt jetzt Angst, dass das jetzt immer noch, das wird noch instabiler durchstehen. Also es ist, da war Bruchhagen wenigstens noch da, wo du gesagt hast, okay, der sorgt wenigstens dafür, dass nicht alles auseinanderfällt. Aber das ist jetzt eine ganz heiße Nummer irgendwie, weil wir haben das, was uns hier erzählt wurde, haben wir trotzdem nicht. Und wenn ich die Gedanken jetzt zulasse, haben wir wirklich keine, das, was uns erzählt wurde, dass die Eintracht so wie Gladbach werden will und Wertsteigerung haben will, das, ja, da wurden mir auch wieder angelogen, ehrlich gesagt. Also es ist, von Vallejo werden wir nicht profitieren, von Hector nicht, von Varela nicht und so weiter und so fort. Es ist, was soll das? Also was soll das, wenn ich doch jetzt weiß, okay, dann verliere ich lieber 1-0 in Darmstadt mit einer Mannschaft, wo, keine Ahnung, Meffert spielt oder so. Oder was weiß ich, Freiburg kriegt es ja auch teilweise hin, Spieler zu verpflichten, Grifo oder ja, irgendwie Spieler, wo ich das Gefühl habe, okay, der könnte noch ein Explosionspotenzial sein. Das habe ich bei uns tatsächlich nur bei Gacinovic. Schendera war auch so einer, wo du gesagt hast, oh, der könnte interessant sein. Der ist jetzt halt auch wieder verletzt. Wer weiß, ob der nochmal richtig fit wird, weil er jetzt auch schon zweimal, glaube ich, schwerer verletzt war. Es ist ziemlich deprimierend und wir haben das jetzt schon die letzten Monate gesagt, dass das eigentlich die komplett falsche Phase ist, um irgendwie so zu strugglen. Weil du ja, wenn du jetzt strugglest, ist quasi die Gap, die jetzt entsteht, die wird immer größer, gerade jetzt. Wenn du jetzt einen Anschluss verlierst, ist es viel schlimmer als vor 5 Jahren oder so. Und das macht mir schon ein bisschen Sorgen, weil im Endeffekt wird es dann darum gehen, die Eintracht wird dann auf Sicht, wenn ich die Verantwortlichen so höre, wird die Eintracht ein Verein sein, die sagen, okay, wir wollen langfristig in den Top 25 der deutschen Vereine sein. Das ist natürlich dann auch die zweite Liga inbegriffen. Weil andere Vereine, die natürlich auch an gewissen Stellen bessere wirtschaftliche Voraussetzungen haben, das besser machen. Und das wird bei der Eintracht zum Problem, dass es jetzt nämlich auch Vereine besser machen, die ähnliche wirtschaftliche Verhältnisse haben. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Also das zu sagen, die Liga ist zementiert, da können wir nicht rein, ja. Aber wir sind ja selbst von diesem Zementierungsding, ist, das ist, selbst das hat sich ja ein bisschen aufgelöst. zu sagen, weil es kann ja nicht sein, dass die Eintracht mir erzählt, ja, die Liga ist zementiert von Platz 1 bis von mir aus sogar bis Platz 9. Ja, aber was soll das denn heißen? Aber das heißt, okay, Köln ist, und du hast bei Köln das Gefühl, die haben einen besseren Plan als wir. Du hast selbst bei Augsburg das Gefühl, die haben einen besseren Plan als mir. Mainz verliert jedes Jahr auch viele Spieler, aber hat wenigstens irgendwie das Ding von wegen, die können einfach mal 5 Millionen für Estonali raushauen.
Ey, Mainz hat nicht nur Spieler verloren, Mainz hat Trainer verloren, Manager verloren und kriegen es trotzdem.
Ja, und die holen Estonali, ja. Und Estonali ist, glaube ich, ein Spieler, da würde ich einfach nicht mal anrufen.
Aber das meine ich eben genau mit, das sind erstens so Spieler, wo ich sagen würde, ja, der hätte uns auch gut zu Gesicht gestanden. Und zum anderen ist das was, wo ich meine, dass die Vereinsstrukturen einfach anders sind. Ich glaube einfach, dass bei der Eintracht Strukturen herrschen, wo das einfach gar nicht so geht. Wie bei, das ist wirklich wie, ich will nicht sagen korrupter Verein, aber ein Verein, der auf jeden Fall eine korrupte Vergangenheit hat und aus dieser korrupten Vergangenheit auf jeden Fall irgend so ein vernarbtes Überbleibsel ist, bei dem nicht alles schlecht ist, aber der einfach auch nicht mehr schön ist, weil wegen der Narben. Und was weiß ich, keine Ahnung, ich finde keine Metapher, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach, ich habe einfach nicht das Gefühl, dass das ein von Grund auf solide geführter und aufgestellter Verein ist, und sondern immer ein Verein, wo immer irgendein Loch gestopft wird, was eben gerade neu entstanden ist. Und dadurch gibt es auch immer dieses Auf und Ab. Es gibt nie eine konkrete Richtung. Es gibt auch nicht dieses, okay, wir fangen mal komplett von neu an, dann gehen wir halt in die zweite Liga, aber komplett konsolidieren uns und bauen einen sauberen Verein in dieser Riesenstadt mit diesem Stadion, mit diesen Fans neu auf, ja. Mhm. Sondern es wird immer nur ein Löcher gestopft. Ah, jetzt haben wir gerade die Relegation geschafft, jetzt werden wieder irgendwie 10 Spieler ausgeliehen, jetzt wird irgendwie wieder versucht, sich ins Ziel zu hangeln Und währenddessen werden um uns rum die Vereine stärker, sowohl wirtschaftlich gesehen, weil sie entweder Investoren reinholen, Gönner haben, Sponsoren haben, was auch immer haben, was die Eintracht nicht hat oder nicht will, und oder sich einfach auch besser aufstellen, und es wird immer enger. Es wird immer weniger Vereine geben. Also die Eintracht wird immer mehr zu so Vereinen zählen wie Fortuna Düsseldorf, Lautern,
Nürnberg, ja, ich habe auch
Nürnberg, vielleicht dann auch Bremen, die dann runtergehen oder so. Es wird zwar eine coole zweite Liga, aber die erste Liga wird auf Dauer mit der Einstellung, mit der Art und Weise, wie die Eintracht arbeitet, nicht zu halten sein. Ob es diese oder nächste oder übernächste Saison ist, sei dann mal dahingestellt, aber für mich ist das eine
ehrlich gesagt
Frage
auch
der Zeit.
Ja, das ist, glaube ich, so. Also das sieht nicht gut aus. Finde ich, glaube ich, nämlich auch. Also das ist allgemein, dass der Fußball sich in eine keine gute Richtung entwickelt, und die Eintracht ist da so ein Faktor. Ja, du hast gesagt, die Eintracht, mir fällt auch jetzt komischerweise keine Metapher ein, aber die Eintracht ist tatsächlich wie so ein, weiß nicht, wie ein alter Club, der irgendwie immer am Laufen gehalten wurde, weil weil sie an gewissen Stellen noch alte Verbindungen hatten, die dann geholfen haben, seien es Kontakte zur Stadt, weil dass sie dann nicht geschlossen sind, aber die jetzt aus der Zeit sind, weil irgendwie, keine Ahnung, jetzt kommen irgendwann, gibt es eine neue Barlandschaft, es gibt eine neue Disco-Landschaft, und dann gehst du trotzdem unter, und dann muss der Club doch geschlossen werden, obwohl er sich lange gehalten hat, weil er irgendwie alte Verstrickungen hatte. Aber eigentlich war dieser Club nie wirtschaftlich, so vergleiche ich das. Das ist wie so ein Geschäft, was, wenn du das rein wirtschaftlich sehen würdest, sich nie gelohnt hat, aber dadurch, dass es irgendwie, und da gehören auch die Fans dazu. Also die Eintracht hat immer noch so eine, die Eintracht ist vielleicht das Dorian Gray, so zu sagen, ja, eigentlich war es mal echt cool, aber man wusste, dass sich das nicht lange irgendwie komplett halten kann, weil du auch nicht immer nur davon leben kannst, von der Vergangenheit und von deinem Ruf und von deinem Umfeld und was du irgendwie, was den Mythos, den du hast, davon kannst du nicht für immer leben, weil du den Turnaround dann in die neue Zeit nicht geschafft hast. Ja, und dann gehen die Leute nicht mehr dahin, dann gehen woanders hin.
Was halt dabei traurig ist, dass du diesen Turnaround hättest schaffen können und dass du Chancen hattest, das zu tun, und dass andere Vereine dir gezeigt haben, dass es geht und wie es geht, und dass du halt einfach so dermaßen mit dir selbst und deiner Eitelkeit als Mannschaft und als Verein beschäftigt warst, dass du das halt alles nicht wahrgenommen hast und jetzt vor dem Problem stehst, dass du eigentlich jetzt in so einem tiefen Loch drin sitzt, was du dir quasi selbst geschaufelt hast, wo du aber auch keine Chance mehr hast, rauszukommen, und rundherum stehen sie und lachen dich aus.
Ich denke das auch leider. Ich denke das aber wirklich leider. Also ich denke das tatsächlich so, in der Fußball, ich kann es natürlich nicht beweisen, aber es ist nur ein Gefühl, dass die Eintracht in der Fußballbranche trotzdem so ein feines wo gewisse Leute sich auch drüber lustig machen hinter vorgehaltener Hand. Guck dir mal die an, die haben als allerletzte, aber die Eintracht TV habe die gemacht. Guck dir mal den Twitter-Account bis vor einem Jahr an. Guck dir mal an, die machen Snapchat, machen die schief. Guck dir mal an, die können ihre Trikots nicht rechtzeitig liefern. Guck dir mal das an, die müssen beim Outfitter anrufen, weil die selber keine Trikots mehr haben. Die können das Sponsorenlogo nicht anbringen, weil die nicht wissen, wer der Sponsor ist. Guck, die leihen sich jetzt hier Dings aus. Guck, der Felipe Santana, guck mal, wo kommt der unter? Ja, bestimmt bei der Eintracht. Der Huschti, ich bin Spielerberater, wo bringe ich denn den unter? Hier, der ruft bei der Eintracht an. Huschti, der kann ja. Der ist 45, wo rufe ich an? Ich rufe bei der Eintracht an. Wo kann ich hier den, wo, also die Eintracht ist auch so ein Fan. Die Mattlung, wo kann man den noch unterbringen? Hier, ruf doch mal bei der Eintracht an. Die brauchen immer Leute, weil die nie gut planen. Also ich glaube, dass ein Spielerberater, der, keine Ahnung, der Mattlung und Huschti in der Kartei hat, der ruft den Mainz erst gar nicht an. So, um das jetzt mal so zu sagen.
Also das ist, glaube ich, was du sagst, ist, glaube ich, viel Wahres dran, dass die Eintracht, das wird denen keiner sagen, aber das so unter Spielerberatern oder so, weiß man schon, wo man seine B-Ware nochmal anbieten kann und dem Hübner schöne Augen machen kann. Ich will jetzt auch nicht irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern, weil das ist immer irgendwie Gerüchteküche, aber ich habe auch schon bei einigen Leuten, die dann irgendwie zu Gast waren bei uns in der Sendung oder so, da spricht man auch nicht immer in höchsten Tönen von der Eintracht. Und das meine ich jetzt einfach aus Sicht vom Management und den Personalien, die da so handeln. Also wenn das jetzt ein Bundesliga-Manager wäre und du könntest, weiß ich nicht, Sterne vergeben auf die einzelnen Positionen, dann würde auch ein Hübner da jetzt nicht gerade, ist jetzt nicht der, den die Bayern als Nachfolger auf dem Zettel haben, so ungefähr, ja. Und das sieht man auch, wenn du da jetzt mal so einen Heidel nimmst oder einen Eberl oder selbst einen Reuter oder so, mir kann keiner erzählen, also rein, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal auch schon rein vom Charisma her, von der Ausstrahlung, der Hübner kommt rüber wie ein Lappedudel. Oder? Also bin ich der Einzige, der das so sieht? Oder was?
Nee, aber ich erinnere mich noch an diesen Auftritt im Doppelpass, als der fast angefangen hat zu flängen.
Ja, ohne Scheiß. Ich will auch niemanden beleidigen oder so, aber das ist für mich ein Weichei, der Hübner. Das ist für mich einer, da habe ich nicht das Gefühl, da bin ich den Bobic besser. Ja, der Bobic ist vielleicht ein Dampfplauderer und ein Macker und weiß ich nicht was, aber da habe ich wenigstens das Gefühl, okay, da steht wenigstens einer mit einem geraden Rücken so. Beim Hübner habe ich wirklich das Gefühl, wer den lang genug belabert, der kriegt den Zuschlag so ungefähr. Vielleicht tue ich ihm auch Unrecht, ich habe letztendlich keine Ahnung, vielleicht ist er auch ein eiskalter Verhändler und Verhandler und ist irgendwie ja, mega krass, aber letztendlich habe ich ihn immer nur als Schoßhündchen von Fee wahrgenommen, als Gutreder, als Wogenglätter, ohne Ecken und Kanten, der nie auf den Tisch schaut, der nie wirklich eine Meinung hat, an der du dich auch mal laben kannst oder an der du mal sagen kannst, ja, so sieht's aus und ich sag das mal, sondern das war immer irgendwie einer, der eigentlich mega happy ist, dass er diese Chance gekriegt hat, ein Bundesliga-Manager zu sein, ein guter, netter Typ ist, mit dem jeder gut auskommt und der gern diesen Job weiter behalten möchte, aber ansonsten der hat keinen Killerinstinkt. Das ist hier, ich weiß nicht, ob ihr Entourage kennt, das ist kein Ari Gold. Das ist keiner, weißt du, der. Ari Gold. Das ist keiner, weißt du, der ans Telefon geht und sagt so, fuck you, ich will dich haben, du kommst jetzt her. Oder was weiß ich bumps deine Frau, gib mir jetzt den Spieler, was weiß ich, einer, der mal auf den Tisch schaut, sondern das ist so einer, oh ja. Wir haben halt die Probleme, ne? Das ist auch nicht ungewöhnlich und der Markt ist überhitzt und die Eintracht kann sich so Spieler nicht leisten, bla bla bla. Und ich denke mir so, komm, halt die Fresse, Mann, das ist einfach irgendwie, das meine ich eben, du hast lauter so Lappedudel bei der Eintracht. Das ist
eher Turtle, glaube ich, ja.
Ja, oder so, ja, genau, der ist ständig bekifft und kriegt nichts auf die Reihe oder so, ja, keine Ahnung. Aber deshalb war ich auch so ein Fan von Kovac, weil da habe ich so das Gefühl, okay, da kommt einer, ne, du hast ja auch immer gesagt, der hat irgendwie Eier, der glüht, der ist irgendwie heiß, du siehst dem das an, dass das den auch irgendwie, den packen auch mal Sachen ab. Der versucht nicht immer alles irgendwie so, mittlerweile redet er zwar auch sehr viel schön, aber muss er vielleicht auch, aber generell, ja, so ein bisschen Leidenschaft und ja, keine Ahnung, ich wiederhole mich.
Wobei ich auch sagen muss, dass Kovac, das ist, wo ich mich momentan noch am ehesten irgendwie so ein bisschen dran als Fan festhalten kann, weil ich schon glaube, dass er ein relativ klares Konzept hat. Wenn du dir mal diese Verpflichtungen anguckst, das sind alles junge Spieler, alles mit Perspektiven und ich glaube, seine Ausrichtung ist wirklich so ein bisschen da drauf zu gehen, den Verein als Sprungbrett für junge Spieler irgendwie zu etablieren. Was ich allerdings jetzt auch glaube, ist, dass man bei diesem ganzen Ausrichten in diese Richtung vergessen hat, dass man währenddessen man quasi Sprungbrett für junge, talentierte Spieler sein will, auch einen normalen Regelbetrieb in der Bundesliga führen muss, den du eben nicht nur allein auf junge Spieler ausrichten kannst und man es nicht geschafft hat, diese Mixtur irgendwie hinzubekommen. Und das ist wiederum das, wo ich dann so ein bisschen Sorge bei habe.
Aber ich finde, die haben wir. Also ich finde eigentlich von der Altersstruktur ist die Eintracht jetzt nicht unbedingt zu sagen, oh, das sind die jungen Wilden, das sind vielleicht die Neuverpflichtungen, aber du hast trotzdem Meier, Hasebe, Abraham, selbst Schindler ist jetzt auch nicht mehr da, also da, Chipka, das ist, also ich glaube, was du mit der Eintracht, was der Eintracht echt nicht fehlt, ist, dass du sagst, okay, der Eintracht fehlt jetzt krass die Erfahrung, finde ich nicht.
Nein, der Eintracht, das war nicht das, was ich damit sagen wollte. Der Eintracht, er fehlt nicht die Erfahrung. Was der Eintracht fehlt, ist ein Grundstock an Spielern, wo du dich drauf verlassen kannst, wo du sagen kannst, mit denen haben wir auf jeden Fall Platz 12 sicher, wir brauchen uns nicht Sorgen zu machen und können uns jetzt drauf konzentrieren, wie wir uns sinnvoll, strategisch und mit einem 5-Jahres-Plan irgendwie ausrichten können. Sondern wir haben von Woche zu Woche wieder das Problem, dass wir es irgendwie schaffen müssen, uns über Wasser zu halten. Und dieses Konstrukt haben wir nicht aufgelöst bekommen.
Ja, ich finde trotzdem, dass die Eintracht eigentlich, das ist doch das, was ich manchmal nicht verstehe, was hier in Frankfurt ist. Ich finde die Spieler an sich trotzdem nicht schlecht, die wie teilweise sind. Also ich finde trotzdem, dass man Mannschaft, wenn man so die erste Elf durchgeht, damit könnte man arbeiten. Und ich hatte jetzt das Gefühl, das ist ein Trainer da, der das auch probiert, der natürlich aber auch nicht derjenige ist, wo du sagst, okay, das ist jetzt der Trainer, der uns jetzt in spielerische Höhen bringt, das wussten wir, glaube ich, alle. Und das brauchten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil es unangebracht war. Mhm. Nur, ich weiß nicht, was dieser Virus ist, der ist bei der Eintracht. Ich weiß nicht, was es ist, weil ich habe das Gefühl, dass jeder, der hier nach Frankfurt kommt, wird irgendwie damit echt infiziert. Egal, welcher Spieler es ist, egal. Ich weiß nicht, was die Leute, wenn die herkommen, so runterzieht, ehrlich gesagt. Alle Leute, die hier sind, die so runterzieht, zu sagen, ey, irgendwie stimmt hier was nicht.
Die Party, die machen alle Party.
Ich habe auch das im Gefühl, ehrlich gesagt. Und das habe ich letzte Saison, das ist verbrieft, das habe ich mitgekriegt an gewissen Stellen über ein paar Ecken, die trotzdem vertrauenswürdig sind, dass in der Zeit, wo Valdez auch hier war, dass hier sau viel gefeiert wurde und auch teilweise natürlich dann auch, wenn am nächsten Tag Spiel und Training waren. Es ist ja an gewissen Stellen sogar rausgekommen, dass viel gefeiert wurde. Und Kovac hatte heute, ich weiß nicht, ob heute oder gestern, hat er auch sowas gesagt, wie von wegen, vielleicht müssen wir mal einen Detektiv losschicken. Das heißt ja schon, dass er weiß, okay, da ist vielleicht tatsächlich irgendwas im Argen, dass hier irgendwie die Zügel so schleifen lassen wurden, dass es vielleicht tatsächlich so eine Kultur gibt. Und ich glaube sogar, dass es eine ganz große Kultur an Fußballspielern gibt. Nicht nur bei der Eintracht, sondern allgemein in der Bundesliga.
Aber Basti, was du da sagst, nur ganz kurz eingehakt mit dem Detektiv, nur kurz. Ich habe nämlich dieses wunderbare Zitat von Kovac vorhin schon rausgesucht. Vielleicht muss man einen Detektiv durchschicken. Vielleicht stimmt etwas in der Kabine nicht. Oder sind die Jungs vielleicht fahrlässig, indem sie sich die Haare nicht föhnen und dann im Auto mit Klimaanlage fahren?
Was?
Original Kovac-Zitat ging drum, warum die Spieler krank sind. Also da siehst du, das ist schon Ironie. Selbst ein Kovac sagt, das kann doch nicht sein. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Und dann werden natürlich immer diese sarkastischen oder so ein bisschen spaßigen Interviews von ihm gegeben. Das ist natürlich alles Mist. Und du hast aber völlig recht mit diesen Feierei und so weiter, hat damit bestimmt auch was zu tun. Also die Leute, wenn du Disziplin in gewissen Bereichen einfach nicht einhältst, bist du natürlich auch anfälliger, da auszufallen. Sorry für die kurze Unterbrechung, dachte nur, jetzt passt es gerade, das reinzubringen. Basti, sorry.
Nee, war alles gut, aber ich sehe das ja so. Ich meine, das war ja genau das, was ich meinte. Das ist ja, der hat es ja aus Spaß gesagt. Und das heißt, es ist ja auch kein Fakt zu sagen, okay, das meint er jetzt, sondern das ist aber trotzdem so ein Gefühl, was rübergebracht wird, was sich aber trotzdem dann immer ein bisschen so weiter fährt, weil du das ja noch nicht zum ersten Mal hörst. Das hast du bei Zambrano oft gehört und irgendwie, aber das Ding ist ja, wir können alles A nicht beweisen. Wir können ja alles, was wir sagen, wissen wir ja nicht. Wir sind ja nicht dabei, wir sind ja jetzt kein Ex-Trainer, sagen, ich weiß genau, wie ich es da gelaufen ist, warum die mich rausgeschmissen haben, sondern wir können alles nur sagen, aber es entwickelt sich ja trotzdem aus ganz vielen Mosaiksteinen ein Gefühl. Und das Problem ist, wenn jetzt irgendwie die Eintracht sagen würde, was labert die hier für eine Scheiße, wir probieren alles. Ja, aber trotzdem passiert da nichts. Also es ist ja nicht so, dass du ein schlechtes Gewissen haben musst, wenn du über die Eintracht lästerst, weil du weißt, wahrscheinlich stimmen 80% von dem, was du über die Eintracht schimpfst. Weil,
jeden Fall.
Weil unterm, es ist ja trotzdem, also du guckst vielleicht auf die Milchpackung drauf, und weißt nicht, ob die Milch verschimmelt ist, bist aber fast sicher. Sagst, ja, die Milch ist verschimmelt. Und dann kommt der Milchmann und sagt, nee, ich soll verschimmeln, das ist für ein Rohr, du Dreckschwein. Wenn er mich nicht reingucken lässt, kann ich sie nicht beweisen. Wenn aber dann die Milch so ein bisschen an die Seite gestellt wird, dann läuft ein bisschen raus. Dann sag ich, ja, guck doch mal, da liegen da schon Brocken.
So. Aber die Verantwortlichen wissen doch selbst, dass die Milch verschimmelt ist, sonst würde doch zum Beispiel, nur mal als bestes Beispiel, Bruno Hübner hat ja niemals gesagt, er möchte im Endeffekt eine Verpflichtung seines Sohns in Richtung Frankfurt forcieren. Klar kann man sagen, er will nicht, weil er einfach dieses familiäre Getöns nicht machen will. Aber im Endeffekt musst du doch sagen, wenn schon dein Vater sagt, geh bloß nicht zu dem Verein, da wirst du, da kackst du komplett ab. Das ist der letzte Drecksverein, ja. Der weiß genau, was ja, da abgeht. Und wenn der schon sagt, das will er nicht. Also das ja, muss das man sagen, so. Also Alarmglocke
an. Aber das ist nicht geil, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Ich hatte immer gedacht, der lässt ihn hier nicht her, weil er sagt, ich will hier keinen Interessenskonflikt und bla bla bla. Aber wahrscheinlich war es wirklich so, wie du gesagt hast. Das ist halt
immer ein bisschen was.
Komm ja nicht hier, komm ja nicht hier. Sehr gut, glaube ich schon.
Wie kriegen wir denn aus der ganzen Story jetzt positive Stimmung für das Spiel am Samstag hin?
Ja, haben wir doch schon. Die Eintracht ist so geistkrank, die verliert in Darmstadt und gewinnt gegen Leverkusen. Das ist die einzige positive Ableitung, die ich heute machen kann.
Wie hoch gewinnt sie denn?
Ich habe ja in unserem Dokument 2-1 für Leverkusen getippt.
Ich tippe 2-1 für die Eintracht.
Frag ich dachte 2-2. Dennis?
Und ich sage ein 1-0 für uns, ja.
Großartig. Da ist ja alles drin.
Mhm. Oh Mann.
Vielleicht machen wir mal so eine Bogenlampe wie Darmstadt jetzt am letzten Wochenende. Dementsprechend haben wir vielleicht auch mal das Glück.
Ja, irgendwann muss es ja mal. Ich bin mal gespannt. Also ich rechne mir schon zumindest eine extrem gute Stimmung am Samstag aus, wenn das Wetter so bleibt. Die Hütte dürfte voll sein. Ich glaube, das wird einfach auch eine ganz andere Atmosphäre und von daher hoffe ich drauf, zumindest ein gutes Spiel zu sehen. Ich wäre echt mit einem Unentschieden schon zufrieden, aber ich will einfach auch eine ordentliche Leistung sehen. Das wäre so das, was ich mir am meisten wünschen würde.
Ich finde, für mich ist das so ein Spiel, jetzt hattest du ein gutes Spiel, ein schlechtes Spiel und jetzt ist es auch so ein bisschen richtungsweisend für mich, so wo man sagen kann, okay, also das Schalke-Spiel war das echte Spiel und der Darmstadt war der Ausrutscher oder umgekehrt. Ich habe eine Befürchtung, aber vielleicht trifft die ja nicht ein. Und es wäre einfach geil zu sehen, okay, es war wieder nur die Eintracht, die hatten wieder mal keinen Bock gehabt und war arrogant. Aber eigentlich können sie ganz geil kicken. Das zeigen sie hier gegen Leverkusen. Da sind sie hoch motiviert. Aber es kann auch sein, dass sie, weiß ich nicht, wenn sie 6-0 untergehen und komplett hilflos wirken, dann weiß man wenigstens, woran man ist diese Saison. Also irgendwie erhoffe ich mir auf gewisse Weise Klarheit über den weiteren Verlauf der Saison bei diesem Spiel jetzt.
Ja, nicht nur bei dem Spiel, sondern bei der ganzen nächsten Woche. Wir haben ja jetzt englische Woche, du hast ja jetzt in 7 Tagen 3 Spiele. Also von daher, da kannst du schon ganz gut dann davon ablesen, wie die Saison weitergehen wird.
Ich denke auch. Ja. Ich denke, das interessantere Spiel für mich unter den Gesichtspunkten, die der Etienne genannt hat, ist fast Ingolstadt dann.
Ja, Ingolstadt das, und halt
Ingolstadt auch ist ja auch so ein kleines Mini-Waterloo vom letzten Jahr. Weil als ich letztes Jahr nach Ingolstadt gefahren bin, war so dieser Moment, wo du gedacht hast, wow, 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 was ist denn jetzt? Wo du gedacht hast, wie, was ist mit euch jetzt los? Und Ingolstadt ist genau so ein Spiel für die Eintracht. Und ich habe eigentlich gedacht, dass Kovac das reinbringt, ehrlich gesagt. Ich habe eigentlich gedacht, wenn ich mir von ihm auch spielerisch nichts erhofft habe und dann, wenn ich mir von ihm was erhofft habe, dann ist es, dass er diesen Scheißdreck aus der Eintracht rauskriegt, dass es das Gefühl hast, da sind nicht nur Trottel verantwortlich, sondern die Spieler sind auch Trottel. Die immer so, buh, und dann haben die Angst. So, ich habe gedacht, wenn er das nicht rauskriegt, boah, dann haben die, glaube ich, noch schlimmere Probleme, als sie überhaupt gedacht haben. Wenn er nicht rauskriegt aus der Mannschaft, zu sagen, ey Leute, lasst euch nicht verarschen. Und wenn wir dann irgendwie, keine Ahnung, wenn wir im Rückblick, wenn Benatira vom Spiel thematisiert wird, weil er jetzt bei Darmstadt spielt, und wir dann nachdenken, okay, er war echt ein Typ, der hier ein bisschen Mentalität reingebracht hat, dann sieht es echt nicht gut aus. Weil das muss ja irgendwie, muss man das Gefühl haben, dass das keine Trotteltruppe ist. Weil die sind spielerisch teilweise vielleicht geraten in ihre Grenzen, dann sollen die aber wenigstens immer kämpfen. Aber das schafft die Eintracht ja nicht. Und das, wenn Kovac das nicht in diese Mannschaft reinkriegt, dann wird es echt eng. Weil wer wenn die so eine Art Trainer, und der ist, es ist, glaube ich, trotzdem sein, ja, wenn wir jetzt, ja, wenn wir jetzt wieder ein bisschen Bundesliga-Manager spielen, es ist trotzdem, wenn du Trainer aussuchst, gibt es ja einen, der ist Taktiker, der eine ist, der kann in die Philosophie bringen. Nagelsmann ist vielleicht ein Trainer, der hat dann bei Spielstärke oder bei Spielsystem 90. Und Kovac ist einer, der hat bei Spielsystem vielleicht eine 70, aber der hat bei Mentalität eine 92. Und wenn diese Mannschaft, wenn sich das nicht auf diese Mannschaft überträgt, also was denn dann? Und dann wird's eng. Und deswegen in Leverkusen ist wahrscheinlich wieder ein Bonusspiel, weil du nicht weißt, inwieweit es Eintracht zugutekommt, dass Leverkusen vielleicht auch ein bisschen Platz lässt, weil Roger Schmidt auch, glaube ich, nicht der taktisch variabelste Trainer auf der ganzen Welt ist. Aber dann ist es wieder so ein Mentalitätscheck in Ingolstadt. Und das wird, glaube ich, das wird sehr, sehr, also für mich ist Ingolstadt das Spiel, was mir dann zeigt, wohin es geht. Ob Darmstadt wirklich ein Ausrutscher war oder ob die sich in Ingolstadt wieder verarschen lassen und du dreimal dieses Ia-Ia-Ia-Ia-Ia hörst und du weißt, okay, fickt euch.
Dann ist es doch auch gut, dass wir Ingolstadt in der aktuellen Spielzeit gleich dreimal haben, weil gegen die dürfen wir ja auch im Pokal ran.
Wunderbar, dann scheinen wir noch aus dem Pokal aus, dann ist die Saison jetzt schon rund. Dann habe ich da sogar noch früher als letzte Saison keinen Bock mehr.
Ja, bis zum 25.
Dann freuen sich aber, dann freut der Herr Losse Nippes sich, dass der Eintracht-Podcast dann wieder besser wird. Vielleicht haben wir dann auch wieder, naja, gut. Noch ist es Zeit. Noch hat die Eintracht Zeit, uns zu überzeugen.
Ja, das werden sie, denke ich, hinkriegen. Wenn wir schon gerade bei dem Thema nächste Woche sind, wir müssen mal gucken, wie wir unseren Sendungsplan nächste Woche haben. Behaltet da mal bitte, liebe Zuhörer, unseren Twitter-Facebook-Account im Auge. Wir überlegen da irgendwas rund um dieses Ingolstadt-Spiel zu machen, aber wir sind uns da noch nicht so ganz safe. Von daher müssen wir gucken und wir wollen natürlich auch am Montag den Kollegen von Bundesliga nicht in die Quere kommen und da die ganzen Zuschauer wegnehmen. Das wäre auch nicht fair.
Genau, aber das wird eh schwierig, weil ich bin im Urlaub jetzt ab Freitag für 2 Wochen und bin dann bei Bundesliga nicht, da geht die Quote eh runter.
Ja, dann macht es auch gar keinen Sinn, da einzuschalten, wenn da der komplette Fußballsachverstand raus ist, dann kommt doch lieber alle zu.
Genau, genau.
Dann kommen wir zu unseren 2 Lieblingskategorien, bevor wir noch so ein paar Housekeeping-Geschichten haben. Den Dummschwitzer der Woche. Wir haben letzte Woche das erste Mal wieder euch abstimmen lassen und ihr habt euch ganz klar mit 42% für Kalle Rummenigge für seine feudale Rede zum Pro der neuen Regelungen zur Champions League ausgesprochen. Damit ist Kalle Rummenigge euer Sieger der letzten Woche. Wir haben jetzt noch keine neuen Dummschwätzer in dieser Woche hier drin stehen. Habt ihr spontan Nennungen?
Ja, bei mir ist immer problematisch mit den Dummschwätzern, wenn die Eintracht fehlt, weil dann schaue ich mir gar nichts an.
Also höchstens im umgekehrten Sinne positiv ist mir aufgefallen, dass Radetzky hat mir gut gefallen nach dem Spiel, was er so gesagt hat. Auf Eintracht TV habe ich es geguckt und finde, dass er ist eigentlich so der heimliche Captain des Teams, weil von Meier kommen immer nur irgendwelche langweiligen Floskeln, weiß ich nicht, mit der Ausstrahlung von einer Flasche Sakrotan so, aber bei Radetzky hast du richtig Wut in den Augen gehabt und er hat auch die Dinge klar angesprochen und das hat mir irgendwie gefallen, dass Oma das Gegenteil zu sagen, es war kein Dummschwätzer, sondern einer, über den wir froh sein können, dass wir ihn haben.
Ich glaube, der ist auf mehreren Ebenen eine ganz wichtige Position in der Mannschaft. Nicht nur, weil er eben quasi letzter Mann ist und da doch das ein oder andere rettet, sondern weil er eben auch ja quasi darauf aufbauen, wirklich dann auch mal die Worte findet, klare Worte findet und glaube ich da auch einfach in der Lage ist, einfach auch mal auf den Tisch zu hauen. Ja, ich glaube, das brauchst du halt auch einfach, jemanden, der da mal dir auf einer positiven Art und Weise sagen kann, dass da gerade was nicht richtig läuft und nicht einfach nur so ein Stinkstiefel ist, der da irgendwie rummeckert.
Also der Herr Losse Nippes sagt, der sitzt in Holland bei der Baseball-EM und freut sich auch so bei dem Podcast. Wir müssen nicht immer nur verlieren, also kann die Eintracht auch gerne erfolgreich sein.
Das sagt er jetzt nur, weil der FC erfolgreicher war bis jetzt.
Wahrscheinlich.
Das ist die einzige Grundlage und weil er wahrscheinlich jetzt gerade eben insgeheim nach dem dritten Bier wieder die Spieltippregeln bei 93 dem Tippspiel geändert hat.
Keine Ahnung.
Ja gut, wenn wir keine Dummschwätzer haben, dann haben wir keine Dummschwätzer. Das soll es ja auch mal bekannterweise geben. Müssen wir auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir haben auch wenig Empfehlungen. Ich habe eine Empfehlung in unser Dokument geschrieben, ich bin darüber gestolpert. Es gibt von der TU Braunschweig eine Studie zu Markenbekanntheit von Fußballvereinen, wo man sich alle Fußballvereine der ersten und zweiten Liga mal angeguckt hat und festgestellt hat, so wie ist denn so die Bekanntheit der einzelnen Vereine und wie nutzen die das aus? Und das war eigentlich gar nicht der spannende Teil, sondern die haben auch gleichzeitig eine Sympathieauswertung der Vereine gemacht und überraschenderweise auf dem letzten Platz Rasenballsport Leipzig. Lassen wir jetzt mal so unkommentiert da stehen.
Das ist ja ganz überraschend.
Ja, aber jetzt haben wir es noch
mal
schwarz auf
weiß.
Das hat am Samstag auch das alles abgerundet, ich bin dann nach Hause gekommen, habe so ein bisschen ohne Ton das Spiel offen lassen und dann haben die kurze Schlüsse noch das 1-0 gemacht. Da habe ich gedacht, super geil. Super geil, die Bundesliga ist so klasse. Und dann habe ich geguckt, was ist morgen noch? Ach, Mainz gehe ich auf einmal. Da habe ich gedacht, super geil. Die Bundesliga ist das Tollste auf der ganzen Welt.
Was bei Mainz gegen Hoffenheim muss ja, ich habe es nicht gesehen, aber es muss
ja
zumindest
ein spannendes
Spiel gewesen sein.
Ja, das ist,
dann,
das ist mir natürlich in die Ohren geflogen dann. Meine abwertende Haltung gegenüber diesem Spiel ist mir natürlich dann in die Ohren geflogen, als es dann 4-4 ausgegangen
ist. Ja.
Ja, so ist es halt. Naja, gut. Werden sehen, was passiert, wie immer, gell?
Ja, das auf jeden Fall. Habt ihr denn noch weitere Empfehlungen? Ich habe gesehen, dass gerade eben noch eine ins Dokument gewandert. Ich habe jetzt aber nicht gesehen, wer sie eingetragen hat.
Ich habe es eingetragen. Seit heute kann man die FIFA 17 Demo auf allen Plattformen laden.
Alter, also Leute.
Schon
Leute.
Mal reinschnuppern.
Mir reicht sie mit FIFA. Ich rufe offiziell zum Pro Evolution Turnier auf, um mehr Leute davon zu überzeugen. Ja.
Fragen wir doch vielleicht einfach an der Stelle mal jemanden, der sich mit Spielen auskennt.
Aha, stimmt.
Ja. FIFA oder Pro Evolution Zocker?
Das wird sehr interessant.
Ja, also es ist ja folgendermaßen. Ich war früher im Hardcore Pro Evo Zocker, Pro Evo 5 und Pro Evo 6. Und dann hat sich das leider geändert, weil FIFA besser wurde als Pro Evo. Und jetzt ist es so, dass ich leider so ein bisschen nicht mehr wegkomme, weil ich teste jedes Mal dann so Pro Evo. Aber es ist dann spielerisch doch stark anders einfach als FIFA. Und wenn du dich erstmal an eins gewöhnt hast, dann ist es unheimlich schwer, das andere wieder
das stimmt,
zu mögen.
Ja.
Ich habe jetzt auf der Gamescom habe ich auch schon FIFA 17 spielen können und ich fand es echt gut. Es hat ja auch eine neue Engine, hat ja diese Battlefield Frostbite Engine. Und was ich halt immer zocke, ist, wir zocken halt immer diesen Pro-Club-Modus. Das heißt, du spielst nur eine Position, eine feste Position. Cool. Wir spielen dann zu fünft oder sechst in einem Team. Einer ist dann linkes Mittelfeld, einer ist rechtes Mittelfeld und so weiter. Und ja, und das macht halt irgendwie Bock, weil es sehr realistisch ist. Also du bist dann halt mal ein Stürmer und oder ich spiele immer Stürmer und muss mich halt anbieten, aber es gibt halt auch echt Spiele, da kriege ich keinen einzigen Ball und es ist wirklich frustrierend. Und dann gibt es Spiele, wo ich drei Tore schieße und das Spiel für uns entscheide. Und dann macht es auch mega Bock. Und das ist so ein Modus, den gibt es halt, glaube ich, bei Pro Evo in der Form nicht. Und deshalb bin ich zurzeit noch ein bisschen mehr auf der FIFA-Seite. Muss aber sagen, dass das neue Pro Evo, habe ich auch gezockt, auch sehr gut ist. Also wenn mich jetzt einer zwingen würde, würde ich FIFA nehmen. Aber ich könnte auch voll damit leben, Pro Evo zu zocken. Ist sehr diplomatisch ausgedrückt jetzt, aber es ist wirklich so. Es ist auch wirklich einfach Geschmacksfrage. Magst du Vanille oder Schokoeis? So.
Im Zweifelsfall immer beides zusammen, das ist es halt.
Genau, deshalb zwei Kügelchen nehmen.
Genau, ja. Und wenn das nicht reicht, noch irgendwie so eine Kugel Stracciatella oben drauf und dann ist alles gut. Genau, wir haben ja noch unsere Umfrage laufen, was ihr da draußen besser findet, FIFA oder...
Wie steht es denn da? Da steht es auch für FIFA oder was?
58% sind für FIFA aktuell. Ihr habt noch die Möglichkeit, bis nächste Woche diese Umfrage zu drehen.
Leute. Ihr habt den Fußball nie geliebt.
Und wir haben ja, glaube ich, noch diese Diskussion mit David zu führen, der ja dann gleich ins Feld geführt hat, dass ja eigentlich solche Arcade-Spiele vollkommen beides für die Füße sind und dass ein ordentlicher Fußballmanager her muss. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir an einer anderen Stelle verlagern müssen, aber die wir führen müssen.
Das würde ich übrigens vollkommen unterstreichen. Seit Bundesliga-Manager Hattrick gab es nichts Gescheites mehr, außer diese völlig überfrachteten Fußballmanager.
Ich fand Anstoß, fand ich eigentlich
schon. Anstoß war geil, ja.
Anstoß war grandios.
Bundesliga-Manager Pro und Bundesliga-Manager Hattrick, das, ach Gott, habe ich da viel Stunden drin versenkt. Und
das eine war doch das, wo man auf diesen Schalter von der Bank klicken konnte.
Das war Hattrick, oder?
Ja, oder?
War das nicht Bundesliga-Manager-Hattrick, wo du irgendwie auf dieses Türschild neben der Bank-Eingangstür klicken musstest und am Ende dann irgendwie 2 Milliarden auf dem Konto hattest und dir kaufen wolltest, was du
wolltest? Das weiß ich, ich habe nicht gecheatet, ich habe mir die 2 Milliarden ehrlich erwirtschaftet.
Na, natürlich. Natürlich.
Aber weil, kann man eigentlich Anstoß 3 irgendwo zocken? Kann mir das, wenn ich jetzt hier schon mal die Experten um mich rum habe?
Da gibt es sicherlich Möglichkeiten.
Gibt's die?
Das kann man das nicht auch offiziell bei Amazon kaufen? Ich meine, ich hätte das ja letztens irgendwo gesehen.
Oder als Emulator gibt es das bestimmt auch.
Ja, das wollte ich da fragen, weil ich habe mir das tatsächlich mal gekauft. Und dann ging das aber auf meinem Laptop nicht, weil ich das gar nicht mehr wusste, was es da alles ist.
Da gibt es bestimmt auch noch aktuelle Patches. Also bei
DirectX und so.
Bei Bundesliga-Manager Hattrick ist es wirklich so, dass das immer noch eine Community hat, die regelmäßig aktuelle Patches rausbringen mit den aktuellen Statistiken und Teamstatistiken und so. Also du kannst quasi das alte Hattrick spielen, aber mit aktuellen Kadern.
Das gibt es doch, glaube ich, hier für den EA Fußballmanager 2013 gibt es das auch. Also da müsst ihr jetzt auch demnächst der Kader für die Saison 2016, 2017 als Download rauskommen. Also da findest du immer irgendwie Community-Aktivitäten. Die Frage ist halt, kriegst du das auf den neuen Maschinen noch ans Laufen? Weil das ist ja eher so technisch das Problem.
Aber was macht denn eigentlich diese, wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber was machen denn diese Ascaron-Leute? Was machen die denn gerade? Können die nicht Anstoß 4 rausbringen?
Kein Plan.
Sind die nicht gerade an dem Landwirtschaftssimulator 2017 dran?
Keine Ahnung. Truck-Simulator. Das heißt, aber ich fand Anstoß echt geil. Konnte man in der Halbzeit so eine Wutrede halten.
Ja.
Das war wunderbar.
Das war schön. Da bin ich auch immer regelmäßig übers Ziel drüber hinausgeschossen, weil ich die Leute zu sehr angerollt habe und am Ende haben sie dann gesagt, dann gehen wir halt.
Naja.
Es ist alles wie im echten Leben. Alles wie im echten Leben ist auch der Spenderin, die wir danken müssen. Die Nicole hat die Woche nochmal eine kleine Spende eingeworfen. Dafür vielen herzlichen Dank.
Danke.
Natürlich auch danke an alle anderen, die uns so fleißig unterstützen, damit wir hier auch so ein bisschen an der ganzen Infrastruktur, an dem ganzen Kram schrauben können. Das habe ich auch am vergangenen Sonntag getan und habe die Podcast-Seite mal umgebaut, mit dem Ziel, sie so ein bisschen magaziniger zu machen und so ein bisschen an der Übersicht zu schrauben. Es würde mich super freuen, wenn es da ein bisschen Feedback von euch gibt, was euch daran gefällt und wo wir da vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten können. URL ist, glaube ich, allen bekannt, eintracht-podcast.de, und demnächst werde ich dann da auf der Seite auch noch die ganzen Videofolgen, die wir in letzter Zeit produziert haben, einbinden und schon mal kleiner Teaser, irgendwann in den nächsten Tagen kommt noch eine mörderlange Eintracht-Karriere FIFA 16 Folge. Ich glaube, die hat irgendwas um die 40 Minuten nachher final geschnitten, also da könnt ihr einen schönen Popcorn-Kinoabend draus machen. Ja, und dann glaube ich, sind wir auch durch für die Woche. Das war wieder eine extrem lange Folge, aber die meisten Leute schreiben uns ja auch immer, sie wollen ein paar längere Folgen haben, damit es dann auch für die Autofahrt oder was auch immer reicht. Von daher ist das alles gut. Ich möchte an der Stelle sagen, danke Etienne, dass du dir spontan Zeit genommen hast, hier mal wieder dir ein bisschen Luft zu machen.
Gerne, gerne. Danke wie immer für die Einladung. Immer, also ich bin immer gerne dabei. Wenn es zeitlich und alles passt, dann immer gerne.
Das
ist gut. Bundesliga, vielen Dank.
Bundesliga, ja. Ein Sack, wenn ich zu lange, die lästern schon alle, oh, jetzt redet er wieder über Eintracht. Ich traue mich, irgendwas zu sagen. Dabei brennt so viel auf dem Herzen und man will immer so viel loswerden. Und ich freue mich total mit Gleichgesinnten, die auch alles genauso verstehen, wo man gar nicht so viel erklären muss, weil die Leute es eh verstehen und gesehen haben. Deshalb, ich fühle mich immer gut aufgehoben bei euch.
Das ist schön. Das geht jetzt runter wie Öl. Ach, herrlich.
Wenn ihr, kommt ihr eigentlich, wer ist von euch ist eigentlich im Oktober beim Auswärtsspiel?
Ach, das habe ich auch auf meinem Lebensmetterzettel im Dings stehen, Anfang Oktober. Da kann ich jetzt aber persönlich direkt jetzt fragen. Ich fahre hin, auf jeden Fall. Ich bin von Donnerstag bis Samstag in Hamburg. Vielleicht können wir uns ja mal treffen.
Ja, eben. Also wollte ich nämlich sagen, ich bin hier. Basti, können wir ja nochmal persönlich per WhatsApp quatschen, aber können wir dann ja auch zusammen das Spiel gucken.
Ja, deswegen. Im Stadion, oder?
Ja, klar. Du kommst ja nicht hierher, um dann Sky zu gucken.
Ja, das hat sich eben so angehört, weil wir doch einmal gesagt haben, dass wir auch diese Dings besuchen wollen, diese Eintracht-Kneipe, wo du immer schaust.
Ja, stimmt. Okay, das könnte man natürlich auch machen, wenn du da Bock drauf hast.
Ja, ich würde sagen, wir gehen lieber ins Stadion, danach in die Kneipe.
Ja, das ist ja nichts. Das eine schließt das andere ja nicht aus.
Ja, nee, ich werde mich auf jeden Fall Mitte Oktober bei dir melden. Dann können wir dich ja nochmal festzurren.
Genau.
Hervorragend. Ja, ich glaube, ich muss noch mal gucken, wie das dann alles ist. Oktobertermine stehen noch nicht so ganz bei mir fest, aber wenn da der Fall ist, dann würde ich mich natürlich auch melden. Ich glaube, das gilt auch für den Rest.
Jawohl, auf jeden Fall.
Gut, dann würde ich sagen, beschließen wir die dieswöchige Folge. Wie gesagt, für nächste Woche ist noch nicht so ganz klar, wie der Sendungsplan ist. Behaltet mal unsere Social-Kanäle im Blick, da wird auf jeden Fall was kommen und wir werden auf jeden Fall irgendwie eine Folge unterkriegen, ob vor Ingolstadt, mit Ingolstadt oder nach Ingolstadt. Das klären wir zeitnah. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende und macht's gut.